Jo, eine Sekunde noch. Lass mich hier noch schnell eine Nachricht fertig tippern. Ja. Ja, gut. Ja, herzlich willkommen, ne, zu einer neuen Sackvault FM-Folge.
Oh Mann.
Mit der Nummer 0x15. Und wenn wir zuvor nicht falsch waren, dann müsste das die Nummer 22 jetzt sein. Und wie immer mit den zwei Chaoten, mit dem Daniel und mit mir, dem Florian. Hallo.
Hallo.
So, und ich musste noch am Anfang kurz eine Nachricht schreiben, weil heute soll es um Krypto-Messenger gehen. Ja. Haben wir schon mal was von gehört, ne?
Ja, gerade eben im Offener.
Genau.
Völlig ungestellt, einfach nur, hat sich gar nicht so angehört, als wenn du einfach irgendwie fünf Nachrichten mit jeweils zwei Buchstaben rausballerst. Hauptsache, es werden irgendwelche Sounds imitiert. Ja, ich habe auch geantwortet.
Ah ja, okay, warte, dann gucke ich noch
Das
mal schnell.
war
Dann.
die, nee, das war die eine, die ein bisschen anders klang
Also.
irgendwie. Ja. So nämlich.
Ja.
Ja.
Ja, wir müssen die alten AOL-Sounds und ICQ-Sounds noch mal rausholen. Das ist bestimmt, die wären noch besser gewesen eigentlich. Oh.
Ich wollte schon sagen, das hat nicht viel mit Krypto-Messengern zu tun, aber für ICQ gab es doch, glaube ich, auch ein OTR-Overlay, ne?
Ja, ich glaube
Oder war das
ja.
nur, gibt's das nur für Jabber? Naja, also theoretisch wäre es ja möglich, aber.
Jetzt sind wir schon direkt im Thema. Du hast schon
Ja, voll,
viel zu
voll.
früh angefangen eigentlich.
Kennst du jemanden, der noch ICQ verwendet?
Nein.
Ich glaube, ich auch
Nein.
nicht.
Ich habe ja auch aus Security-Gründen nutze ich auch kein Jabber mehr. Also nicht, weil nicht, dass Jabber blöd oder so wäre, aber der eine Client, den man nutzen konnte, Pidgin ist, hat, ich glaube, hatten wir auch schon mal gesprochen. Dieses libpurple hat
Ja,
so viele
stimmt.
Security-Vulnerabilities gehabt, dass man das eigentlich nicht wirklich nutzen möchte.
Aber da gibt es doch Alternativen. Ich meine,
Ja.
Java ist doch auch ein schönes, offenes Protokoll.
Ja, sicher,
Also
sicher.
XMPP geht
Ja.
ja darunter. Man sagt nur gern Java.
Ja, richtig. Aber aus meiner Sicht hat das jetzt so ein bisschen diese Krypto-Messenger, um wieder zurück zum Thema zu kommen, hat das ja irgendwie so ein bisschen abgelöst aus meiner Sicht, ne? Also zumindest meine Kommunikation geht hauptsächlich eigentlich über Krypto-Messenger.
Also verschlüsselt.
Ja. Da war ja OTR auch, aber das ging halt dann, das heißt, da hatte man zumindest das Problem, dass man das auf dem Handy nicht nutzen konnte oder dann, also da gab es dann das Problem, dass die Keys irgendwo hin und her und dann hat man da Nachrichten bekommen und dort nicht und so
Ja, das
Geschichten,
stimmt.
das war dann nicht mehr ganz so toll.
Also ich finde oder fand, als ich es auch noch benutzt habe, eins der größten Probleme war, dass die Kryptoschicht, also OTR, off the record, heißt es ja, das Protokoll brauchte quasi beide online, um die Session zu establishen. Ne? Die haben ja dann irgendwie da
Genau.
quasi so einen direkten Diffie-Hellman gemacht oder einen Verschnitt davon und das ist nicht mehr so wirklich zeitgemäß, vor allem wenn es auch auf Mobilgeräte geht, da ist man einfach nicht permanent online, so dass man halt irgendwie jemandem anschreibt und dann machen die beiden Clients irgendwie die Krypto aus und dann wird die Nachricht verschlüsselt zugestellt. Da braucht man mittlerweile andere Mechanismen, die es einem auch ermöglichen, jemandem eine Nachricht zuzustellen, wenn der gerade eben nicht online ist.
Jetzt sind wir schon komplett im Thema drin. Ich wollte eigentlich, oder wir wollten eigentlich ein bisschen früher anfangen, bevor OTR noch am Start ist. Aber wir sind eigentlich schon schön beim Thema über, vielleicht kann man es so nutzen oder benennen, also benutzbare Krypto. Das Jahr ist 1995. Kannst du dich noch erinnern an die gute? An die gute alte Zeit, als Netscape Navigator man noch benutzt hat, um im Internet zu surfen und
Ganz, ganz dunkel,
ja.
ja.
Genau, diese Zeit war, also dieses Jahr ist bekannt für The Year of Browser Wars. Da ging es um Netscape Navigator gegen den Internet Explorer. Was aber viel wichtigere war eigentlich zu dieser Zeit, sind die, und ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer der Folgen mal erwähnt, diese Crypto Wars. Das heißt also, hier gab es einen Kampf, würde ich mal sagen, von den Cypherpunks, die sagen, Krypto überall und alles verschlüsseln und super, zu der Regierung, die meint, wäre schon ganz nett, wenn wir da nochmal drauf gucken können, uns interessiert ja doch schon, was ihr da so redet. Und das waren so die ersten Crypto Wars und Crypto Wars deshalb, weil dann die Regierung sogar Kryptographie verboten hat und es als Waffe definiert hat. Das heißt also, wenn man Kryptocode geschrieben hat und jemanden außerhalb der USA gesendet hat, also wir befinden uns aktuell auch in den USA, dann konnte man dafür richtig, richtig Ärger bekommen. Mhm. Was heutzutage so ganz normal erscheint, dass man irgendwie, sag ich mal, Code schreiben kann und das irgendwo hinschicken kann. Das war damals 95 noch ein ganz großes Problem. Wobei dann diese Ambivalenz irgendwo ist, dass die Regierung auch Krypto wollte. Aber sie wollte halt nur, wenn wir zum Beispiel kommunizieren, dann wollte sie ganz gerne reingucken.
So. Ja.
Und dann gab es auch solche lustigen Dinge wie den Clipper-Chip. Also Clipper-Chip war dann so ein Krypto-Chip, den dann irgendwie in Faxgeräte und in Telefone integriert war, damit wir quasi verschlüsselt kommunizieren können. Aber die Regierung hatte einen Masterschlüssel und konnte dann so, aber wenn die mal Interesse hätten, schon mal reingucken in diese in diese Kommunikation. Ja.
So sieht's aus.
Und da hat man sich halt zu der Zeit schon ganz interessante Sachen einfallen lassen. Und zwar das eine war Philipp Zimmermann, ich weiß gar nicht, hat man den schon mal erwähnt?
Ich denke schon.
Der, PGP. Genau, PGP, der hat dann auch 1995 ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Source Code, PGP Source Code and Internals. Das war, damit man Kryptocode außerhalb der USA exportieren konnte, hat man das Ganze als Buch gedruckt und der Buchdruck ist halt Free Speech. Das hat halt deutlich überwiegt halt den anderen Aspekt. Und das Buch war dann auch mit einer Schrift gedruckt, die maschinenlesbar war. So dass man das auf der einen Seite einfach einscannen, also einfach natürlich, war immer noch mit erheblichem Aufwand verbunden, aber man konnte das dann einscannen und OTR drüber laufen lassen und hatte dann den Source Code von PGP und konnte dann toll kryptografisch kommunizieren.
Überhaupt wurden die Leute ja sehr findig, ne? Die haben ja dann auch einfach zum leichteren Export RSA oder Diffie-Hellman zum Beispiel in ganz wenigen Zeichen Perl implementiert, also total kryptisch, kaum wirklich lesbar als Mensch, aber hat halt funktioniert, ein gültiger Algorithmus, und den auf T-Shirts gedruckt, zum Beispiel auch irgendwie mit einem Barcode drunter. Ich habe mal ein Bild in den Chat gepostet, auch ganz cool, auch kreativ. This shirt is ammunition.
Ja, 5 Jahre später hat dann die Clinton-Regierung alle Crypto-Wars, also alle Crypto-Laws aufgehoben. Ja, und dann könnte man jetzt sagen, haben die Cypherpunks gewonnen. Ne? Ist alles toll und super und Krypto. Und so ganz war das nicht der Fall. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte man eigentlich 2 Möglichkeiten, wirklich verschlüsselt zu kommunizieren. Das eine war OpenPGP und das andere ist S-MIME. Mhm. Und OpenPGP, so sehr ich auch ein Verfechter von Kryptographie bin, aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch bei dem Status angelangt, dass man sagt, ach komm, das ist so kompliziert. Man muss so viel Aufwand machen, man muss sich so tief einarbeiten, man muss ständig die Kommandozeilen, Parameter trainieren und eigentlich aufschreiben und wieder nachgucken, ob sie immer noch so sind oder ob man das immer noch haben möchte.
Ja, das stimmt.
Dass es eigentlich für Laien kaum möglich ist. Also klar, super Krypto-Experten können sich damit unterhalten, aber dass wir jetzt Kryptographie einfach omnipräsent ist und einfach, dass man es einfach nutzen kann, davon war man 2000 weit, weit, weit entfernt.
Ja, und ist man ja heute noch.
Genau. Also vielleicht, da gab es einen ganz netten Vergleich. Vor ein paar Jahren hatte das GNU-Pack, also was die in OpenPGP-Implementierung, den Standard implementiert, hatte die Dokumentation 16.000 Wörter. Und als Vergleich hat Moxie Marlinspike, den wir nachher nochmal erwähnen werden, in einem Vortrag mal erwähnt, zum Vergleich Fahrenheit 451 hat 4.000 Wörter. Also ein Buch ist deutlich weniger. Das heißt, dann sieht man einfach so ein bisschen die Komplexität, die man auf der einen Seite hat. Und er meinte dann auch in dem Vortrag, der Vortrag hieß Making Private Communication Simple, da ging es auch so ein bisschen um die Einführung, warum man überhaupt was machen musste an dem, oder warum man da überhaupt arbeiten musste, dass man aus den 90er Jahren entstandene Krypto mit aus 90er Jahren entstandene UI verbunden hat und einfach ein absolutes Chaos hatte oder unbenutzbare Software hatte, die kaum jemand benutzen konnte.
Ja.
Also man hat dem Benutzer auferlegt, was willst du jetzt? Willst du Blowfish? Willst du AES? Mit welchen Keylängen? Was willst du genau haben? Und das sind eigentlich keine Sachen, die man dem Benutzer so auferlegen möchte.
Das stimmt. Das ist ja zum Beispiel auch was wir bei WireGuard sehr schätzen. Da wurde direkt von Anfang an gesagt, wir haben keine Cypher Agility. Wir sagen, das nehmen wir jetzt. Das ist hier gut für den Zweck und das ist noch nicht bekannt gebrochen und das ist recht flott. Das wird jetzt hier genommen, fertig. Und wenn das irgendwann mal nicht mehr gut ist, dann updaten wir auf die nächste Version und dann wird halt das genommen, was man dann eben nimmt. Und wir geben euch hier nicht die Option, 4000 verschiedene Ciphers zu bauen, Cipher-Suits einzubinden. Und da geht im Endeffekt auch nur noch was schief. Dann muss natürlich nämlich auch noch irgendwie sinnvoll übertragen werden, welcher Client mit dem anderen, wer jetzt was nimmt und was gesprochen wird und wie Folgendes zu interpretieren ist. Und das ist alles Komplexität, die man vermeiden kann.
Ja, absolut. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein XKCD-Comic mal, der auch einen ganz einfachen Angriff gegen PGP erklärt hat. Und zwar, wenn eine verschlüsselte Kommunikation stattgefunden hat, dann schickt einfach eine Seite der anderen Seite, ich habe mein Key verbummelt, kannst du mir die E-Mail noch mal im Klartext schicken?
Ja, ja.
Und ich wette, in 99% der Fällen sagen, ah ja, klar, hier noch.
Jeder kennt das Problem, irgendwie Passphrase vergessen oder Key ist weg, irgendwas ist schon wieder kaputt.
Ja. Und also ich glaube, das ist wirklich ein Angriffsszenario, was wirklich funktioniert. Zudem haben wir viele Sachen, also vielleicht auch ganz nochmal, es gibt auch mittlerweile einige Studien, die zeigen, dass OpenPGP und S-MIME einfach unbenutzbar sind. Also wenn man das Laien mal zur Verfügung stellt, grob erklärt, wie es funktioniert und Leuten dann sagt, jetzt bekommt ihr eine verschlüsselte E-Mail oder ihr müsst hier den Key Exchange machen und wie auch immer, dann sind so Dinge passiert wie, jetzt habe ich den Private Key der anderen Person geschickt und lauter solche Dinge. Das hat man mittlerweile untersucht und ist mittlerweile klar, dass das wirklich nicht so gut funktioniert. Ja.
Das heißt, wir brauchen gut benutzbare Krypto für unsere Nachrichten.
Genau. Und vielleicht eine Sache noch, und zwar, wir haben natürlich auch wie du auch schon vorhin bei WireGuard ein bisschen ein paar Sachen erwähnt hast, einige der modernen Features, Krypto-Features, die wir heute so haben, wie zum Beispiel Forward Secrecy und Deniability und so Sachen, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Die gibt's auch bei PGP und S-MIME nicht. Ne? Also das heißt, also wenn einmal der Key draußen ist, dann kann ich einfach alle Kommunikation, die mit dem Key getätigt wurde, einfach lesen.
Ja.
Und Deniability dadurch, dass wir ja auch das Problem haben, wer bist du wirklich die Person mit dem Public Key? Ja, wenn ich das Ganze noch signiere, kann ich quasi auch sehen, dass du wirklich diese Nachricht geschrieben hast. Und vielleicht möchte ich ja sagen, nö, Ich weiß nicht, woher die Nachricht kommt, oder ich kenne diese Nachricht, ich habe diese Nachricht noch nie gesehen.
Also Plausible Deniability ist das, wovon wir jetzt hier sprechen. Deniability hast du ja immer. Du kannst ja immer sagen, irgendwie hinterher, ich habe meinen Private Key verloren. Ich habe den versehentlich vorher jemandem E-Mail geschickt, weil ich PGP nicht verstanden habe. Der hat die Nachricht signiert in meinem Namen.
Ja.
Also Deniability ist immer möglich, nur wie plausibel die ist, ja, ist halt die Frage. Und ja, sollen wir dann jetzt direkt mal über Plausible Deniability sprechen?
Ja, wie du möchtest.
Also wir stecken ja jetzt irgendwie schon halb drin.
Wir sind eh schon von Anfang an, das war schon, ja, sind wir auch schon direkt, und dann muss man nochmal zurück und
mit der Tür ins Haus.
Ja,
und dann
wieder raus.
Ja, dann, du scheinst einen Plan zu haben, dann lass uns mal dabei bleiben.
Naja, jetzt haben wir das Problem erkannt. Wir kennen die Geschichte von den Crypto-Wars. Wir wissen, dass PGP und S-MIME nicht benutzbar sind, und auch in den letzten Jahren gab es dazu auch noch Angriffe. Weißt du das Paper noch, was Angriffe auf S-MIME hatte, wo man dann mit einem gewissen Code dann teilweise das hatte auch einen ganz griffigen Namen.
Meinst du E-Fail?
Ja, genau, E-Fail, ja, genau, richtig, genau.
Aus Bochum kam das, ne?
Nee, nicht aus Bochum.
Ah, Münster.
Ja,
Münster,
genau, einfach Bochum. Münster. Genau, ja, genau. Genau, genau. Genau, da gab es also auch ein paar Dinge, und jetzt vielleicht die Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, die will man eigentlich jetzt beseitigt haben. Und was jetzt Crypto Messenger eben ausmacht, dass wir, damit das andere Leute benutzen, müssen wir die Kryptographie dahinter verbergen. Also es kann nicht sein, dass der Benutzer irgendwie was davon mitbekommt. Und Bruce Schneier, den wir auch schon an der einen oder anderen Stelle schon öfter zitiert haben, hat gesagt, One-Click-Encryption is one-click too many. Also das muss einfach funktionieren, es muss einfach der Default sein, und es muss ein WireGuard hat das immer opinionated crypto oder wie eine opinionated cryptography. Das heißt also, da muss irgendjemand gesagt haben, das ist eine tolle Sache und das nutzt ihr jetzt einfach. Und dann dass die Kryptographie einfach transparent funktioniert. Gute Defaults sind, und wenn ich mit jemandem kommuniziere, es automatisch verschlüsselt ist.
Ja.
So, und das sind Krypto-Messenger, plus wir sind in einem Zeitalter, wo fast alle ein Smartphone haben und Tablets und Laptop und sonst irgendwelche mobilen Geräte. Und jetzt möchte ich eben, wie du vorhin auch bei OTR schon angesprochen hast, eben nicht alle müssen online sein, damit wir dann den Key Exchange machen können, sondern ich möchte auch asynchron dir eine Nachricht schicken, und du bekommst sie dann einfach später und kannst sie dann trotzdem entschlüsseln und lesen und dann mir antworten.
Genau.
Ja, gibt es noch was zu sagen zu Crypto Messenger?
Ich denke, die Motivation wäre hinreichend geklärt.
Ja, okay. So, jetzt hatten wir uns ein paar Crypto Messenger haben wir rausgesucht, ein paar, die wir ein bisschen mehr im Detail betrachten, ein paar, die wir etwas oberflächlicher betrachten, weil natürlich auch die schiere Schar an Krypto-Messengern einfach so wahnsinnig groß ist mittlerweile, dass wir uns nur ein paar Auserwählte uns ein bisschen genauer angucken können. Mit wem fangen wir an? Bei mir steht hier Keybase. Weiß nicht, hatten wir uns damals auf Keybase geeinigt?
Ja, ich glaube, das hatten wir.
Oder du, im Prinzip, ich habe mir jetzt nichts wirklich zu OTR aufgeschrieben, aber wenn du noch ein bisschen was zu OTR sagen möchtest, das...
Ich glaube, ich habe schon gesagt,
okay.
Was ich parat habe darüber.
Okay.
Ja, also OTR war halt auch eine recht frühe Verschlüsselungsschicht, also ein Protokoll im Wesentlichen, was man auf unverschlüsselte Chats drüberlegen konnte. Also beide Seiten konnten das aktivieren, um eine gescheite Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu haben. Ich hatte ja kurz erwähnt, dass das etwas Umständliche in der Benutzbarkeit eben ist, dass beide Seiten online sein müssen. Also in der Regel, also ich kenne es zumindest, den Anwendungszweck, dass man es über XMPP, also Jabber, gelegt hat. Und dann war es in der Regel so, man hat den anderen online gesehen und wenn man sich dann angeschrieben hat oder ihn anschreiben wollte, konnte man vorher irgendwie so ein Mach-OTR ansagen und dann haben die beiden Clients quasi ihren Schlüsselaustausch für die Session gemacht und ab dann konnte man verschlüsselt kommunizieren. Und was ich hervorhebenswert finde, ist, dass zumindest ich bei OTR das erste Mal dieses Feature von Plausible Deniability kennengelernt habe. Und zwar ist das ein Mechanismus, der es einem ermöglicht, auf eine plausible Art und Weise zu sagen, ich habe diese Nachricht nicht geschrieben. Wir haben es ja gerade schon kurz angerissen. Wenn ich dir jetzt eine E-Mail schicke und PGP dafür verwende, dann kann ich diese E-Mail signieren. Das passiert dann mit meinem Private Key und jeder, also du natürlich, du kannst dann die Signatur prüfen anhand meines Public Keys. Und wenn das kryptografisch aufgeht, dann kannst du dir sicher sein, dass ich oder jemand im Besitz meines Private Keys diese E-Mail geschrieben und signiert hat. Das kann aber auch jeder andere. Also du könntest dann diese E-Mail allen Leuten zeigen, jeder Third Party, jedem Dritten und sagen, hier, das hat nämlich der Daniel geschrieben und das hat er hier signiert und so ist das. Und Plausible Deniability ist die schöne Fähigkeit, dass ich dir eine Nachricht zukommen lasse, du dir sicher sein kannst, dass sie von mir stammt, du aber nicht Dritten gegenüber kryptografisch beweisen kannst, dass sie von mir kommt. Was in der Regel von der Verschlüsselung her so realisiert wird, dass diese Nachricht mit einem Schlüssel signiert ist oder authentifiziert ist, der nicht einer Person zugeordnet ist, sondern einer Session. Also die ist mit einem Schlüssel signiert, der aus der Sitzung zwischen uns beiden kommt, also der wurde generiert, damit wir beide sicher miteinander kommunizieren können. Und wenn die Nachricht kommt und signiert ist mit diesem Schlüssel, dann kannst du natürlich sicher sein, dass die von mir ist, weil du weißt, dass du sie nicht geschrieben hast und nur wir beide den Schlüssel haben. Du kannst aber nicht zu jemandem Drittes gehen, also zu anderen Menschen und sagen, schaut mal, das hat der Daniel geschrieben, weil du kannst das genauso schreiben und signieren, weil wir beide im Besitz von diesem Schlüssel sind. Also das ist so, wie es bei OTR realisiert wurde. Und das kann natürlich eine schöne Eigenschaft sein. Also ich habe echt von vielen Kryptografen gelesen, die gesagt haben, signiert nicht eure E-Mails mit PGP irgendwie. So, das bringt kaum jemandem was und das kann euch später irgendwie Ärger machen und die machen das einfach pauschal nicht. Und das sind eben Dinge, die du nicht zu bedenken hast, wenn du ein System verwendest, was Plausible Deniability eingebaut hat.
Wobei das natürlich jetzt schon eine ganz witzig ist, weil heutzutage möchten wir ja eigentlich, also in der praktischen IT-Sicherheit haben wir ja das Problem, dass irgendwelche Leute auf irgendwelche Links klicken von irgendwelchen E-Mails, die sich plötzlich vorgeben, von irgendjemand anderem zu sein. Und eigentlich möchten wir ja, also zumindest dort möchten wir sagen, ja, ich möchte sicher sein, dass diese Person wirklich diese E-Mail geschrieben hat, ne? Damit vielleicht Leute nicht auf einen Link klicken, ja, der von jemand anderem kommt.
Ne? Das stimmt. Ja, also es kommt ganz klar auf den Anwendungsfall an. Ja. Natürlich, Signaturen haben ihre Berechtigung. Es gibt auch, ich weiß nicht, wenn der Package-Maintainer für eine Linux-Distribution irgendwie ein neues Paket schnürt, dann signiert er das natürlich auch mit seinem Schlüssel, damit die ganze Welt weiß, das ist von ihm. Und ich vertraue dem, was er sonst so macht. Ich denke, ich kann das Paket jetzt bedenkenlos installieren oder es wurde nicht verändert zwischendurch. Also natürlich haben Signaturen ihren Anwendungszweck.
Ganze Web of Trust basiert ja da drauf eigentlich auch, ne?
Genau, ja, genau. Aber man möchte es vielleicht nicht an jeder Stelle so haben. Wenn jetzt beispielsweise der Whistleblower mit dem Reporter schreibt oder so, dann reicht es, wenn der Reporter weiß, okay, das kommt definitiv von ihm, aber vielleicht muss er das der Welt nicht beweisen.
Ja, gutes Beispiel, ja. Ja. Ist eine schöne kryptografische Eigenschaft, die man heute bei einigen Protokollen ganz gerne hat.
Auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht einmal kurz über die Kriterien gehen?
Ah ja, können wir auch gern.
Nach denen wir uns die Messenger angesehen haben.
Ja.
Okay, also klar, das Erste, was uns hier interessiert hat, ist, ob die Nachrichten oder die Daten, die zu versenden sind, Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.
Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz erklären, was Ende-zu-Ende verschlüsselt heißt. Das heißt also, wenn zwei Kommunikationspartner, in der Kryptographie ist das immer Alice und Bob, die sich miteinander unterhalten möchten, und eine dritte Partei kann quasi die komplette Kommunikation mitlesen und ist trotzdem nicht in der Lage, wenn eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung da ist, dass sie die Kommunikation abhören können, weil nur Alice kann die Nachricht von Bob lesen und umgekehrt. Also selbst wenn die Kommunikation über einen Server geht, der bei asynchroner Kommunikation notwendig ist, selbst dann hat niemand die Möglichkeit, diese Nachricht zu lesen, sondern nur Alice und Bob, die zwei Teilnehmer.
Genau. Also ein Beispiel für Nicht-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist beispielsweise, wenn ich dir einfach eine E-Mail schicken würde, ohne PGP oder ähnliche, dann stehen die Chancen ganz gut, dass die zwischen unseren Mail-Servern trotzdem TLS verschlüsselt sind. Also ich schreibe die E-Mail, mein Mail-Client schickt die an meinen Mail-Server, das ist wahrscheinlich einmal TLS gerappt, also verschlüsselt. Auf dem Server liegt sie aber wieder im Klartext vor, dann kontaktiert mein Mail-Server deinen Mail-Server. Auch das heutzutage sehr wahrscheinlich in TLS eingepackt einmal, also verschlüsselt. Und wenn dein Client die dann von deinem Mail-Server abruft, auch wieder TLS verschlüsselt. Aber diese Nachricht ist nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt, weil es Zwischenstationen gibt, die im Klartext sehen. Und wenn wir Ende-zu-Ende verschlüsselt meinen, dann meinen wir damit, dass tatsächlich nur die beiden äußersten Endpunkte, also dann in dem Fall dein E-Mail-Client und mein E-Mail-Client, die Mail im Klartext sehen können und niemand zwischendrin. Und das erfordert natürlich auf irgendeine Art und Weise, dass wir beide irgendwie Schlüssel ausgetauscht haben, die für uns ausgetauscht wurden, aber dass auch definitiv nicht mal der Betreiberserver, der irgendwie in der Mitte eingesetzt wird zum Weitertransport, irgendwie sehen kann, welche Daten die Nachricht beinhaltet.
Genau, das ist also unser eines Kriterium. Gibt es, was hatten wir noch? Ich habe sie mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das andere war, hast sie, glaube ich, vor dir, ne?
Forward Secrecy hatten wir noch.
Ja.
Also die Eigenschaft beschreibt, wenn später, also nach der erfolgten Kommunikation, der Schlüssel aus irgendeinem Grund herauskommt, ist dann jemandem, der die damalige Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation aufgezeichnet hat oder abgefangen hat, ist es dem möglich, die Nachricht dann noch zu entschlüsseln, sage ich mal. Und das ist natürlich auch bei PGP der Fall. Wir können uns da natürlich irgendwie verschlüsselt E-Mails hin und her schicken. Wenn aber jemand anders einen unserer Private Keys kriegt und die Mailbox dazu oder vorher die verschlüsselten Nachrichten abgefangen hat, kann der die natürlich entschlüsseln, wenn er einen von unseren Private Keys hat. Und Forward Secrecy ist eben die Eigenschaft, dass gerade das nicht möglich ist. Das hatten wir, glaube ich, im Kontext von TLS auch schon mal besprochen.
Und WireGuard und, glaube ich, schon mal öfter erwähnt, genau.
Ja, denke ich auch.
Die Idee dahinter ist jetzt, wenn von irgendeiner Behörde vielleicht mein Laptop beschlagnahmt wird, dann liegt ja der Private Key dort drauf. Das heißt, wenn die den dann haben und die haben zusätzlich meine komplette Kommunikation gespeichert, dann können die einfach entschlüsseln und wissen dann alles. Und genau dagegen hilft Forward Secrecy. Es wird meistens mit einem Ephemeral Key noch zusätzlich ein Session Key quasi erzeugt, der nur für diese Sitzung oder teilweise nur für das Paket oder die Nachricht gilt. Und der wird dann wieder weggeschmissen. Und dann kann jemand anderes eben nicht mit dem Key die vergangene Kommunikation aufmachen, obwohl der Private Key kompromittiert ist, also draußen ist in der Öffentlichkeit. Ja?
Dann haben wir noch den Adressbuchabgleich, gerade im Kontext von Apps für Smartphones. Mhm. Kennt man dieses Feature ja, kommt ja recht oft, dass man seine Kontakte finden kann, die auch diesen Messenger verwenden, indem man der Applikation Zugriff auf das eigene Adressbuch erlaubt. Und das kann natürlich auch auf verschiedene Arten erfolgen, oder wie auch mit diesen Daten umgegangen wird. Also das war noch eins der Kriterien, die uns interessiert haben. Mhm. Dann hat uns interessiert, wie es eigentlich um den Source Code steht, von der jeweiligen Applikation, ob der Open Source ist, im besten Fall ja, und unter welcher Lizenz der steht. Mhm. Der nächste Punkt war die Jurisdiktion, was natürlich auch relevant sein kann. Der Betreiber dieses Dienstes, wo sitzt der? Also welche Regierung hat da vielleicht eine Handhabe? Und ja, last not, but not least, das Geschäftsmodell. Also kostet das Geld, kostet das kein Geld?
Ja.
Ist es eine NGO? Machen die Werbung? Verkaufen die meine Daten?
Ja.
Oder bezahle ich einfach für diesen Service
und
die finanzieren sich damit? Jo.
Genau, das sind, sag ich mal, unsere Maßstäbe, womit wir die Apps dann uns genauer angucken. Ja, wobei, aus meiner Sicht, aber das können wir dann am Ende noch ein bisschen besprechen, so einen ganz klaren Gewinner wird es nicht geben, aber schauen wir mal.
Jo.
Okay, dann wollen wir mit dem ersten anfangen.
Du hattest Keybase schon genannt.
Genau, oder? Ich hatte Keybase schon genannt. Du hattest gesagt, bei Keybase muss man eine Besonderheit erwähnen. Und zwar, Keybase hat etwas, und das glaube ich, deswegen war es damals auch ist es in der Öffentlichkeit auch sehr interessiert wahrgenommen worden, die hat sowas, das nennt sich Proofs. Das heißt also, Keybase hat sich mal Gedanken gemacht, wie kann ich denn sicher sein, dass die mit der Partei, mit der ich gerne verschlüsselt kommunizieren möchte, dass diese Person wirklich die ist, die sie vorgibt zu sein. Und was wir heutzutage haben, sind Online-Identitäten. Und auf der einen oder anderen Weise sind die teilweise schon verifiziert. Also ich weiß zum Beispiel, der Daniel hat die und die Webseite, der hat den und den Twitter-Account, der hat den und den GitHub-Account. Oder der hat vielleicht den und Public Key über PGP, mit dem wir miteinander sprechen. Oder. Das heißt also, in irgendeiner Weise haben wir bereits ein Stück Identität. Und jetzt ist die interessante Frage, jetzt, wenn ich mit dir kommunizieren möchte, dann möchte ich noch einen Schlüssel mit dieser Online-Identität verbinden. Und das ist im Prinzip, was Keybase als Proofs hervorgetan hat. Das heißt also, sie haben gesagt, okay, du musst beweisen, dass du in Kontrolle dieses GitHub-Accounts bist oder dieses Twitter-Accounts oder dieser Webseite, indem du etwas Bestimmtes machen musst. Das heißt, meistens musst du irgendeinen random Hash irgendwo mal twittern oder mal eine Datei auf GitHub hochladen oder eine Textdatei auf der Webseite packen oder wie auch immer. Und dann hat Keybase das Ganze verifiziert und hat überprüft, ob das übereinstimmt. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt haben wir einen Beweis, dass du in Besitz dieser Webseite bist oder diesen Twitter-Account kontrollierst. Und die der Proof hat sich dann eben zusammengetan unter Umständen aus mehreren Online-Identitäten. Also meistens weiß ich dann schon, das gibt XYZ und die alle drei Sachen, die wurden dort quasi verifiziert. Also kann ich mir sicher sein, dass ich jetzt mit dieser Person mit diesem Schlüssel dann verschlüsselt kommunizieren kann.
Ja, stimmt. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen.
Also das glaube ich, das hat so Keybase ein bisschen ausgezeichnet. Das ist diese, was ich dort als, sag ich mal, als besonders, als dass man besonders erwähnen kann dort.
Das stimmt. Das ist so ein bisschen das Prinzip von Let's Encrypt zum Beispiel, ne? So, wir stellen dir ein Zertifikat aus, wenn du beweisen kannst, dass du Kontrolle hast über den Server, auf den diese Domain zeigt. Hinterleg mal hier irgendwie dies oder jenes oder mach mal folgenden DNS-Eintrag Und das ist so ein bisschen das Keybase verifiziert, dass du Zugriff auf diesen Twitter- oder GitHub-Account hast und andere Nutzer können sich dann darauf verlassen, wenn das in deren Risikomodell passt. Okay, Keybase hat geprüft, dass er irgendwie diesen Twitter-Account besitzt, derjenige, mit dem ich hier gerade schreibe, und ich weiß, das ist Florians Twitter-Account. Das ist dann hinreichend für mich, dass ich dem vertraue, dass das wohl du sein wirst, mit dem ich jetzt hier gerade schreibe.
Ja, genau. Also das ist, ich glaube, das Protokoll von Let's Encrypt heißt ACME, ne? Das ist, und das nochmal so ein bisschen verallgemeinert auf allgemeine Online-Identitäten. Das ist so das zentrale Element aus meiner Sicht von Keybase, geschmückt mit einigen ganz netten Features, die dann noch zusätzlich hinzukommen. Also ich kann auf der einen Seite Chats haben, ich kann Teams oder Gruppenchats auch haben. Ich habe ein verschlüsseltes Dateisystem, was ich nutzen kann. Das heißt, ich kann Dateien verschlüsselt auf Servern abspeichern. Ich habe sogar private und verschlüsselte Git-Repositories, auch die alle schon im Client mit integriert sind. Und was hatten wir noch? Genau,
Kryptowährung.
Ja, genau, die Kryptowährung.
Es gibt ein Wallet, was eingebaut ist für eine Kryptowährung, glaube ich. Ne? Stellar Lumen, genau. Aber also die verschlüsselte, eierlegende Wollmilchsau haben wir mit Keybase.
Richtig, ja, richtig, genau, ja. Ja, also das sind noch so ein paar Teilaspekte, die mit in dem ganzen System da drin ist. Jetzt will ich vielleicht nochmal auf diese Metriken kommen, die wir vorhin erwähnt haben. Also End-to-End-Encryption ist gegeben, dadurch, dass wir die Keys haben, AES 256-Bit verschlüsselt, und zwar von allem. Das heißt, selbst wenn jetzt Keybase irgendwie verkauft wird an irgendeinen shady Unternehmen, dann gäbe es zumindest jetzt erstmal keine Möglichkeit, dass die Kommunikation da abhören können. Mhm. Aber du hattest vorhin Forward Secrecy besprochen. Das heißt also, diese Eigenschaft, dass wenn der Key irgendwie rauskommt, dass dann der Geheimdienst oder die Behörde oder wer auch immer dann meine ganz vorherige Kryptographie entschlüsseln kann, gibt es, aber muss man gesondert einstellen. Und zwar gibt es bei Keybase so etwas wie Exploding Messages. Das heißt, die explodieren dann nach einer gewissen Zeit. Okay. Die kannst du einstellen auf ein paar Sekunden, ein paar Minuten, ein paar Tage, oder ich glaube, ich muss mal gucken, was das Maximale ist, was wir hier irgendwie einstellen können. Also 30 Sekunden, 5 Minuten, 60 Minuten, 6 Stunden, 24 Stunden, 3 Tage oder 7 Tage. Das ist das Maximale, was man einstellen kann. Und nur dann, für diese Nachrichten, gibt es Forward Secrecy. Das heißt also, nur in diesem Fall wird nochmal ein extra Schlüssel generiert, ein Session Key. Und in dem Fall kann man das quasi für bestimmte Nachrichten einschalten, aber es ist erstmal nicht per Default mit jeder Nachricht an.
Okay.
Ja. Es ist so, dass man, also auch ein Vorteil davon ist, dass man verschiedene Geräte quasi integrieren kann. Also ich kann irgendwie ein Smartphone haben, ich kann einen Laptop haben und ich kann irgendwie noch mein Arbeitsgerät haben und ich kann diese Geräte untereinander wieder ebenfalls verifizieren, und dann kann ich auch, wenn ich eine Nachricht von dir bekomme, dann sehe ich die sowohl auf meinem Laptop, sowohl auf meinem Smartphone und auch auf meinem Desktop System. Das liegt damit, dass jedes Gerät nochmal einen Salt Key hat. Da werden wir bestimmt auch nochmal drüber erwähnen, oder wir haben es sogar schon mal erwähnt von der Krypto-Library von Daniel Bernstein, die dort benutzt wird. Genau, und damit werden die Nachrichten nochmal ausgetauscht.
Mhm.
Ja. Ich nutze Keybase. Ich finde das eigentlich ganz, ganz nett. Besonders, weil es auch bezüglich diesen Features, was bei, also Dropbox, wenn du dich erinnerst, gab es eigentlich ein ganz nettes Feature, und zwar konntest du eben einen Ordner haben, wo der Public war, und alle Ordner, die du da, alle Dateien, die du dort reingeschmissen hast, konnten über eine bestimmte URL quasi schnell irgendwo anders hinkopiert werden. Und das gibt es eben dort auch. Also es verbindet so ein paar Sachen. Also ich nutze Dropbox, ich habe das mal kurz benutzt, nutze das aber nicht mehr. Die hatten ein paar böse Hacks irgendwie. Meine E-Mail-Adresse ist seither in irgendwelchen Spam-Verteilern drin, die
kurz man, benutzt, genau zu dem Zeitpunkt, als sie aufgemacht wurden. Das ist ja auch dieser Klassiker, wenn man bei Have I Been Pwned schaut, da sind echt viele Leute, waren von diesem Dropbox-Hack betroffen. Ja, unschön.
Genau,
aber es ist auf jeden Fall ein cooles Feature, mal eben eine Datei reinziehen zu können und die dann beispielsweise auch public zu sharen, ja. Jo. Oder auch für sich selbst, wenn man jetzt irgendwie keine eigene Nextcloud oder so im Keller auf dem NAS laufen hat, um mal eine Datei verschlüsselt von hier nach da zu schieben oder so.
Genau, sehr gut. Das mache ich nämlich relativ häufig, dass ich dann mal eine Datei mir selber schicke und die dann eben auf allen Geräten, die dann vorher synchronisiert sind, quasi nutzen kann. Genau, das nutze ich dort auch.
Kleiner Elefant noch im Raum.
Ja.
Was Keybase angeht.
Ja, also ich fand es immer ganz, ganz nett. Also es ist zumindest so ein, ich sag mal, featurereicher Crypto-Messenger, der zwar jetzt nicht die ganz tollen Super-Crypto-Properties hat, aber halt ein paar Features mehr, und ich fand das eigentlich ganz nett. End-to-End-Encryption ist auch Default, also man muss nichts extra machen. Aber dann kam die Pandemie. So.
Yep.
Und dann kam die Pandemie, und dann ist so ein komisches Unternehmen aus China richtig groß geworden. Das ist Zoom. Und Zoom hat erstmal richtig viel verkackt in bezüglich Krypto.
Zoom ist aus China? Sorry.
Was?
Da muss ich reingrätschen.
Ja, ist es also nicht?
Ich habe nie nachgesehen, aber in meinem Kopf war das immer so ein klassisches Silicon Valley Ding irgendwie, aber
nee, jetzt lass mal gucken.
Tatsächlich nie nachgesehen.
Wir gucken jetzt nach.
Wow.
So. Es wird hier nichts dem Zufall überlassen. Es wird hier alles knallhart recherchiert.
Ja, in time.
ja. Jetzt muss man aber ein bisschen die Geschichte.
Ja, jetzt sitzen die in Kalifornien.
Ja, das stimmt. Ah, steht jetzt nicht mehr da. Aber Eric Yuan,
chinesisch-amerikanischer Unternehmer.
Mhm. Ja, es ist, ich dachte, dass vielleicht ist das jetzt irgendwie übergewandert.
Also wie gesagt, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie in meiner Vorstellung war mir nie bewusst, oder war das nie chinesisch für mich.
Ja, bei mir war das immer chinesisch.
Im Wesentlichen ist auch egal, wo es herkommt.
Ja.
Die gibt's schon lange, seit 2011. Die wurden aber vor allem Anfang letzten Jahres, haben die einen krassen Boom erlebt, weil natürlich viele Unternehmen irgendwie auf Videochats umgeschwenkt sind, was man vorher noch in echten Real-Life-Meetings gemacht hat. Und dann kam halt irgendwie eine Zeit lang, die ersten Monate, kamen ziemlich viele Schlagzeilen, die jetzt eher nicht positiv für Zoom waren, wobei man ja auch sagt, es gibt keine schlechte Presse, es wurde halt ständig Zoom genannt, und die hatten auf jeden Fall auch wirtschaftlich ihren Boom dadurch, aber die hatten halt ganz schön viele Security-Probleme irgendwie. Da waren Dinge nicht richtig verschlüsselt, da wurden Accounts übernommen. Und das ist wirklich so im Wochentakt irgendwie rausgeplätschert, hier wieder was nicht okay, da wieder was nicht okay, sodass klar war, der Aufschwung ist zwar zu nutzen, aber die müssen jetzt irgendwie security-technisch mal was tun. Ja, und
Es fing ja an, dass die damals, also erstens hatten sie gar keine Verschlüsselung, haben aber gesagt, es wäre verschlüsselt.
Stimmt.
Dann ist rausgekommen, ist nicht. Dann haben sie gesagt, Mist, vergessen.
Wir haben gedacht.
Ja, ich dachte, Video, das sieht so zufällig aus, das ist verschlüsselt. Dann haben sie mal schnell AES aktiviert, und zwar so richtig nach nach Stack Overflow mit dem ECB-Mode aktiviert.
Ah, stimmt, ja.
Also ECB-Mode heißt, wir haben quasi keine Betriebsart, keinen Mode of Operation, oder es ist zwar ein Mode of Operation, aber eigentlich ist es keiner. Wir verschlüsseln einfach
jeder Block für sich.
Jeder Block für sich. Das war auch nicht so toll. Und erst dann, also nach so ein paar Fuck-Ups haben sie dann, okay, jetzt haben wir irgendwie AES, weiß gar nicht mit welchem Mode of Operation die jetzt arbeiten, aber ich glaube Counter-Mode, Zoom, AES, GCM, genau. Mhm. Also das machen sie mittlerweile. Ja, und also die haben schon gemerkt, irgendwie, sie müssten sich da mal irgendwo Expertise einkaufen und haben am 7.5.2020 hat Zoom einfach mal Keybase gekauft. Und vorher war das also der Client von Keybase war auch Open Source, der Server glaube ich nicht, oder ja, Server nicht. Ein Finanzierungsmodell gab es nicht. Wahrscheinlich war das Finanzierungsmodell, populär zu werden und dann aufgekauft zu werden. Dann wäre das
erfüllt,
ja.
Dran.
Ja. aber bis zu dem Zeitpunkt gab es eben noch kein Finanzierungsmodell. Ja, und was man sagen muss, dass vorher gab es immer wieder neue Updates und tolle Sachen und super wurde weiterhin fleißig entwickelt. So, und seit einem Jahr steht das so ein kleines bisschen, also es gibt nicht so richtig viele Updates und man weiß auch nicht, wie das jetzt weitergeht und einige sagen, ach, kannst du jetzt auch nicht mehr trauen, also das ist natürlich durch diese End-zu-End-Verschlüsselung schon, also mache ich mir jetzt erstmal nicht so viel Sorgen, aber wir werden ja nachher noch auch so Metadaten und so, das ist vielleicht, ich weiß auch nicht so genau, also das ist jetzt so, das ist die Kuh, wie hast du gesagt, die Kuh auf dem Eis, die da jetzt rum Pferd.
Elefant im Raum, aber ja, die fahrende Kuh auf dem Eis, die gefällt mir auch ganz gut. 11 Meter lang, habe ich gehört.
Ja. Ja, ist einfach zu lang, ne?
Ja, so ist es. Ja, also fragwürdig.
Ja.
Wie es da jetzt weitergeht. Ja, also Zoom hat dann irgendwie Hals über Kopf einfach gedacht, wir müssen mal richtig viel Krypto-Expertise einkaufen. Und plötzlich hieß es, Keybase ist jetzt Zoom. Und
vermutlich, oder das ist die Vermutung, vielleicht wird auch irgendwie ein Keybase mal in Zoom integriert, aber aktuell sehe ich das nicht. Also ich weiß nicht,
Ich
muss Zoom auch in der Arbeit nutzen, da kackt mir das Stück Software regelmäßig irgendwie ab, aber wahrscheinlich, weil ich hier so Frickelzeug da habe. Und also ich weiß nicht, ich glaube, aktuell sieht das noch nicht so danach aus, dass wir irgendwelche coolen Sachen von Keybase in Zoom sehen und vice versa. Naja.
Yep.
Also eigentlich ganz nett. Verbesserungswürdig, wir haben das, was du vorhin gesagt hast, Plausible Deniability gibt's nicht. Forward Secrecy nur bei diesen explodierenden Nachrichten. Die heißen explodierende Nachrichten, weil die dann auch weg sind vom Bildschirm. Jetzt ist natürlich, also die dann explodieren dann auch so. Genau, und
also das heißt, die Nachricht davor und danach ist dann auch mit weg.
Je nachdem, wie stark die Sprengkraft ist, ne?
Sonst wäre sie ja implodieren.
Ja, also. Ja, genau. Und ich würde mal sagen, wir haben jetzt alles abgedeckt von den Schemata, die wir vorhin genannt haben, oder? Ach so, Jurisdiktion ist ja dann dementsprechend USA, ne? Oder jetzt?
Zumindest ist der Firmensitz da.
Ja, ja, jetzt USA. Ja. Jo.
Gut.
Matrix? Guter Film, ne?
Würde so ein bisschen jetzt da reinpassen, ne? Ja, super Film. ja, Matrix. Passt jetzt hier ganz gut rein, weil, also wir kommen später noch zu anderen Krypto-Messagern, die, sage ich mal, so vom Hauptanwendungszweck eher auf das Smartphone gemünzt sind. Und das ist bei Keybase nicht so der Fall. Die haben auch eine App. Aber da gibt's auch Desktop-Clients und das ist bei Matrix auch so der Fall. Die sind sich recht ähnlich von der Handhabung oder sagen wir ein bisschen ähnlich, wo andere Messenger eher so in Richtung 1:1 Chat gehen, ich schicke dir mal eine Nachricht und irgendwie du antwortest. Und es gibt auch so eine Art Gruppenchat-Feature, sind Keybase und Matrix auch tatsächlich eher so auf, wir haben mehrere Channel irgendwie auf größere Teams und Kollaboration und Ähnliches ausgelegt. Und ja, Matrix verfolgt ein bisschen einen anderen Ansatz. Und zwar haben die keinen zentralen Server. Also es gibt zentrale Server, aber mehrere. Also Matrix an sich ist nur das Protokoll, eine Spezifikation, die aber auch mit Referenzimplementierungen geliefert wird. Und jeder kann sich selber einen Matrix-Server aufsetzen. Und das ist dann so ein bisschen, ja, so ein föderales System, so von der Idee her aufgesetzt wie E-Mails. Du kannst dir einen Matrix-Server suchen oder selber einen aufsetzen und da dann einen Account machen. Und du kannst dann aber auch Channel erstellen und Leute von anderen Matrix-Home-Server, nennen die das in der Matrix-Terminologie, also der Server, bei dem du deinen eigentlichen Account hast, können auch in diese Channels joinen. Oder du kannst auch private 1:1 Nachrichten an ja, Mitglieder von anderen Servern schicken. Und das heißt, diese Art Dezentralität gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut, dass man halt nicht darauf angewiesen ist, dass man irgendwie seinen Account bei Keybase macht, wie es jetzt bei Keybase zum Beispiel so ist.
Genau, das kann man ja vielleicht kurz, wenn jetzt bei Keybase der Server down ist, dann war's das, ne? Dann können wir genau. Keybase einstampfen. Deswegen, da ist natürlich diese Matrix-Herangehensweise ganz cool.
Ja, genau. Und Matrix bietet auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in den Direktnachrichten. Etwas komplizierter wird es bei den Gruppenchats. Da kann man das einstellen im Raum. Das Hauptproblem, was die Usability angeht, ist, wenn du Forward Secrecy in diesem Raum, also Gruppenchat, haben möchtest, dann ist das natürlich nicht ohne weiteres möglich, dass jemand zu einem späteren Zeitpunkt den Raum joint und die Nachrichten lesen kann, die vorher da passiert sind. Wenn du aber jetzt Matrix irgendwie im Kollaborationsumfeld verwenden möchtest, für dein Open-Source-Projekt oder auf der Arbeit oder Ähnlichem, da möchtest du vielleicht, dass jemand, der neu in das Projekt einsteigt, auch die vergangenen Nachrichten lesen kann, um Kontext zu haben, um zu wissen, wie Entscheidungen gefällt wurden. Und da ist es vielleicht ein Feature, was man möchte. Deswegen vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie das optional eingestellt haben. Das heißt, du als Administrator von diesem Raum kannst einfach festlegen, wie du das gerne hättest. Und du kannst diese Einstellung auch ändern. Und ja, dann kann es passieren, dass die Nachrichten ab dem Zeitpunkt, wo du dann das Setting geändert hast, eben nicht mehr einsichtig sind. Also gar nicht so schlecht gelöst. Was die Jurisdiktion angeht, ja gut, ist halt dieses Federated System. Das heißt, wir haben da eigentlich keine Zentrale, die irgendwo sitzt, sondern das hängt halt ganz klar davon ab, wo dein Home-Server steht, für den du dich da entschieden hast. Geschäftsmodell, richtig, hatten wir noch. Ja, es ist ein offener Standard bei bei Matrix. Ist eine Non-Profit-Organisation, matrix.org. Es ist eine Non-Profit-Foundation. Das heißt, die selbst verfolgen erstmal keine finanziellen Interessen. Und was die Lizenz angeht, haben wir eine Apache-Lizenz.
Okay.
Also darfst es benutzen, darfst es verändern.
So, also es gibt aber das absolute Totschlagargument, warum Matrix der beste Messenger ist überhaupt. Die Bundeswehr will komplett auf Matrix-Chat wechseln.
Tatsächlich?
Ja. Ist letztes Jahr im Mai bekannt geworden und ich meine, das
sollte uns zu denken.
Dann ist dann soweit, dass das genutzt werden kann, wenn die Bundeswehr jetzt sagt, jetzt geht's los.
Ja, das stimmt.
Ich habe auch irgendwo gelesen, die Franzosen hatten das, glaube ich, auch irgendwo, dass sie das auch teilweise einsetzen. Auf jeden Fall wird das jetzt schon teilweise auch in größeren Elementen da eingesetzt mit. Mhm. Die auch Kryptografie haben möchten.
Ich muss auch gestehen, ich habe immer mal wieder Gutes von und über Matrix gehört, irgendwie auch aus Security- und Privacy-Kreisen. Und habe jetzt erst vor kurzem einfach mal so einen Account gemacht bei einem dieser Home-Server, um mir das alles mal ein bisschen genauer anzusehen. Habe also nicht wirklich viel Erfahrung, aber es sieht eigentlich echt schon mal ganz gut aus. Und die sind auch echt schon ein paar Jahre dran mit der Entwicklung. Und es kommen immer mehr Features hinzu. Also ich glaube, dass das schon echt vielversprechend ist. Ich wollte sagen, ich habe dir da ja auch mal eine Invite geschickt.
Was? Den
Sackfold FM Channel. Aber okay. du reagierst ja nicht. Du bist ja nicht zu erreichen. Da habe ich wahrscheinlich den falschen Messenger
benutzt oder so. Ich lehne ab. Also ich plausible deniability. Ich habe diese Nachricht nie bekommen. Ich weiß überhaupt nicht, von was du sprichst. Ich bin jetzt gemein, aber also hier steht, dass das aufbaut auf HTTP und WebRTC. WebRTC hat einen kleinen Nachteil, und zwar damit kann eine Webseite die echte IP-Adresse herausfinden. Also ich habe hier ein Plugin bei meinem Firefox installiert, der WebRTC ausschaltet und nur eben, wenn ich es wirklich brauche, einschaltet. Also jetzt würde ich mal sagen, dass es vielleicht... Also ich verstehe, warum sie es benutzt haben. WebRTC hat ja auch dieses UDP-Hole-Punching-System mit Firewall und außenrum und toll und super. Alles mit drin, aber aus dass jetzt hier, also dass ich dann immer WebRTC anmachen muss, oder wahrscheinlich ist es in diesem Electron-Client eh immer drin, oder? Also das wäre jetzt für mich so ein kleiner negativer Aspekt, dass es jetzt auf WebRTC aufbaut.
Ich habe nicht nachgesehen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass WebRTC vielleicht auch nur für diese Audio- und Video-Call-Features verwendet wird und nicht für das Chat-System an sich. Ein Feature noch, was ich erwähnenswert finde, ist die Bridges, Matrix Bridges, und das ist ein ganz cooles System. Die ermöglichen es, an deinen Raum andere Chat-Systeme anzuschließen. Also es gibt beispielsweise eine IRC-Bridge, und damit kannst du dann irgendwie, wenn du noch ein paar Hardcore-User hast, die irgendwie im IRC rumeideln und nicht irgendwie Matrix verwenden wollen, kannst du die per Bridge, dann geht quasi ein User in den IRC-Channel und du hast dann einen User in deinem Matrix-Channel, die Nachrichten halt widerspiegeln. Das heißt, du kannst andere Systeme anbinden und auch wirklich viele und andere Leute erreichen damit. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt beispielsweise auch eine Slack-Bridge, wenn man irgendwie Slack in dem Umfeld verwenden möchte. Das ist ja so ein bisschen ähnlich aufgezogen. Eine Telegram-Bridge. Also ich glaube, das war eine ziemlich umfangreiche Liste, die wir da haben. Du kannst da, glaube ich, alles, was irgendwie existiert, irgendwie in diese Matrix-Räume reinholen, wenn du das denn möchtest.
Ja, klingt, also, aber wenn ich das jetzt richtig von vorhin nochmal verstanden habe, optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ne?
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast du, aber die Forward Secrecy war optional.
Okay, hier steht auch noch drin, aber da kommen wir vielleicht nachher dann gleich nochmal drauf, dass dann auch teilweise von Raum zu Raum mittels diesem Double-Ratchet-Algorithmus implementiert ist. Aber den...
Du hast recht, ich sehe gerade auf Wunsch Ende-zu-Ende verschlüsselt.
Okay, also das muss man quasi nochmal ein Häkchen setzen. Mhm. Okay.
Genau. Mhm. Stimmt, als ich den Raum erstellt habe, meine ich sogar, dass dran stand, dass das nicht mehr hinterher verändert werden kann. Also man muss sich dann schon quasi im...
Sicher sein, ja.
Bei Erstellung des Raumes muss man diese Entscheidung schon fällen, ja.
Gut.
Ja, wollen wir dann mehr in Richtung Smartphone-Messenger gehen?
Ja,
Also nicht, dass man Matrix und, also Keybase, wie gesagt, hat auch eine Smartphone-App.
Genau.
Matrix genauso. Mhm. Hat tausende von Apps, ist wie gesagt ein offener Standard, und die Liste der Client-Implementierung ist auch verdammt umfangreich.
Ja.
Aber das sind jetzt nicht so diese diese Art von Messenger, die man sich jetzt vielleicht statt SMS irgendwie auf dem Smartphone ja. verwenden würde. Da haben wir ein paar andere prominente Beispiele.
Jetzt zum Beispiel WhatsApp, ha?
WhatsApp.
Das Tolle ist, ich finde es schon irgendwie witzig, dass ich WhatsApp vorstelle, der noch nie WhatsApp installiert hat und sich bis zum heutigen Tag weigert, es vorzustellen, also es zu installieren. Aber ich werde es hier vorstellen.
Ja, dann hast du bestimmt die Insights ja. in das WhatsApp-Ökosystem.
Also WhatsApp war nicht immer schlecht. 2009 ist das ein Unternehmen gegründet. Heute muss man absolut sagen, es ist der absolute Obermarktführer im Bereich Messenger und mittlerweile eben auch Krypto-Messenger. Und was 2009 noch ganz nett und toll war, hat sich dann 2014 Facebook unter den Nagel gerissen. Was ich auch aus Entwicklersicht ganz spannend finde, dass WhatsApp die Serverseite in Erlang programmiert ist. Das finde ich wiederum ganz, ganz cool. Ich finde die Sprache oder das Ökosystem OTP dahinter echt sehr spannend. Mittlerweile gibt es eine etwas modernere Programmiersprache, die auf diesem, auf dieser VM aufbaut. Das ist Elixir. Das finde ich ganz spannend, dass sie das quasi, dass sie da Erlang benutzen, um die Serverseite abzubilden. Und was man halt auch klar sieht, auch Millionen an Kommunikationen, dass das, dieses System Erlang da richtig schön mit skaliert. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Situation. Jetzt muss man natürlich sagen, Facebook hat natürlich auch eine Intention. Warum hat es den Marktführer gekauft in dem Sinne? Naja, wir haben natürlich total viel Metadaten und Kommunikation, die wir da mitlesen, die Facebook mitlesen kann und wieder da, verkaufen kann. Jetzt ist es 2014 übernommen worden und ein paar Monate später, im November, ging WhatsApp eine Partnerschaft ein mit Open Whisper Systems, die gesagt haben, wir haben da eine ganz tolle Idee, wie wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in WhatsApp integrieren können. Und zu meiner Überraschung ein kleines bisschen hat sich Facebook da auch dann bereit erklärt. Da mitzunehmen. Ich würde jetzt das Protokoll, was dann da drin ein bisschen stattfindet, würde ich erklären, wenn wir bei Signal sind, weil das Protokoll ist das gleiche. Es ist also wirklich das Signal-Protokoll wird verwendet. Das heißt, das ist wirklich ziemlich cool. Aber was man auch sagen muss, das Signal-Protokoll erzeugt halt trotzdem auch Metadaten. Das heißt, mit wer kommuniziert mit wem? Und das sind schon ganz interessante Daten für Facebook, die eben auch nutzen möchten. Und ich glaube, aus der Sache vom Mai, der 15. Mai 2001, war ja ein Datum, den vielleicht viele WhatsApp-User noch kennen, und zwar gelten seither oder sollen seither die neuen Datenschutzbestimmungen gelten bei Facebook.
Und 2021,
was sagt es gerade eins? Genau, richtig, 2021.
Ja.
Und das war eigentlich schon für Februar geplant und wurde dann immer weiter verschoben. Und ich weiß gar nicht, dadurch, dass ich es nicht habe, weiß ich es nicht. Aber zumindest ist man jetzt in so einem Zustand, also wer es noch nicht aktiviert hat, kann zwar trotzdem noch reden, also kann das trotzdem noch benutzen, aber ich weiß gar nicht, ob schon irgendwelche Konsequenzen gelten.
Nee, hatten sie erst angedroht, sind dann aber doch wieder zurückgerudert.
Ja.
Es hieß dann irgendwie erst, man kann dann noch Nachrichten kriegen und kann die noch irgendwie im Pop-up beantworten, aber nicht mehr irgendwie die App als solche intensiv nutzen. Aber dann wurden die Datenschutzbedenken ja immer lauter und der Datenschutzbeauftragte hat sich eingeschaltet und dann sind die da so ein bisschen zurückgerudert. Und ich glaube, es gibt jetzt bisher noch keine Sanktionen, wenn man dem nicht zugestimmt hat, aber die wollen weiter nerven, also da irgendwie Pop-ups und man muss zustimmen, aber noch hat man vollen Zugriff und kann es verwenden.
Genau. Da habe ich mal ein bisschen was rausgesucht, und zwar der Aiten Ökus. Ja, der Typ auf jeden Fall, der von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen, wir verlinken das Ganze, hat Folgendes dazu gesagt: Die Erklärungen sind an der einen oder anderen Stelle unklar und schwammig formuliert. Es ist sehr schwierig einzuschätzen, was mit den Daten tatsächlich passiert. Also das ist, warum das Ganze so umstritten ist. Und das ist natürlich nicht aus Versehen unklar oder schwammig formuliert, sondern das ist natürlich ganz bewusst so gehalten, damit man sich da alle Türen noch offen lässt, die Daten irgendwie anderweitig zu nutzen oder weiter zu verarbeiten. Aber trotzdem muss man sagen, diese Partnerschaft mit Open Whisper System ist, ich würde mal sagen, neben der Let's Encrypt-Sache die größte Massenintegration von Verschlüsselung gewesen. Also wir haben von einem Messenger, ja, der die Marktführung hat und immer noch hat, von heute auf morgen komplett End-zu-End-Verschlüsselung eingesteckt, ist wirklich signifikant. Also ich glaube, Moxie kann sich eine Kerbe in die Tastatur ritzen und sagen, da habe ich doch was Gutes gemacht. Ja. Mhm. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass da Facebook mitgeht, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Tatsächlich, ja, beeindruckend. Vielleicht auch einfach damals schon visionär gedacht, so ein bisschen im Sinne von, wir kommen da nicht vorbei, wenn wir da nicht irgendwie anständig verschlüsseln, alle anderen das machen, dann sind wir irgendwie, verlieren wir vielleicht mehr Nutzer. Mhm. Und auf der anderen Seite, Metadaten reichen uns. Also wir müssen gar nicht den Content der Nachrichten tatsächlich lesen und auswerten. Wir kommen schon gut damit zurecht, zu sehen, wer wann online ist, wie viel mit wem korrespondiert. Da haben wir auch, glaube ich, in einer der früheren Folgen ja schon mal drüber gesprochen, ne? Why Metadata Matters. Das war ein Blogartikel, den wir damals verlinkt hatten.
Genau, exakt. Da gab es so ein paar Journalisten, die mal für eine ganze Zeit lang alle Metadaten veröffentlicht hatten, wo man dann sehen kann, wie genau man sagen konnte, wann sie zu den Eltern fahren. Und also das war ganz, ganz interessant, was man damit alles machen konnte. Ja. Verlinken wir dann entsprechend wieder. Ja.
Ja.
Wollen wir jetzt direkt drüber zu Signal gehen oder wollen wir erstmal kurz Trema? Wahrscheinlich macht Sinn, dass wir jetzt auch bei Signal irgendwie bleiben, ne?
Ja.
Oder was? Ja,
ja, gut. Ja, doch, würde ich sagen.
Genau, und ich hatte ja, oder wir hatten ja gesagt, dass das Signal-Protokoll darunter liegt. Und jetzt, was ist denn Signal? Signal ist eine weitere Krypto-Messenger, der früher TextSecure heißt. Also Signal ist dafür bekannt, relativ häufig die Namen zu wechseln.
Ja, stimmt.
Genau, und die hatten, das ist also von Open Whisper Systems entwickelt worden und darunter, ich glaube, ich federführend eben von Moxie Marlin Spike.
Mhm.
Genau, und der hat da kommt auch gleich ein Name, den wir auch schon gehört haben im Zuge WireGuard. Und zwar habt Moxie Marlin Spike und Trevor Perrin zusammen diesen Double Ratchet Algorithmus 2013 entwickelt, der in das Noise Framework mit integriert ist. Und also Trevor Perrin ist Hauptentwickler von dem Noise Framework.
Ja.
Genau. Das Protokoll selber wurde das hat 4 Jahre Entwicklungszeit gedauert. Und das Ganze hieß, wären wir wieder bei den Namen, das hieß Oxalot Ratchet. Oxalot ist ein Tier, was war das jetzt für ein Tier?
Was hat Axolotl, das? Ne? Genau, wie aus dem Fisch,
ja.
Schwimmt auch, ist aber, warte, hatten wir ja nachgedacht, ein mexikanischer Schwanzlurch, genau, aus der Familie der Querzahnmolche. Schaut ihn euch auf jeden Fall an, die sehen echt auch witzig aus, diese Lurche.
Ja, genau, und die haben große Selbstheilungskräfte, die können teilweise, ja, ganze Gliedmaßen einfach wieder neu nachwachsen lassen. Ne?
So sieht's aus.
Und wegen dieser Selbstheilungskräfte wurde das Protokoll so genannt, hat man dann aber gemerkt, dass es vielleicht doch ein bisschen umständlich ist, dieser Name, und hat dann das ganze Protokoll Signal-Protokoll genannt. Also nachdem sie Text Secure zu Signal umbenannt haben, haben sie dann das Signal-Protokoll genannt. Genau. Und das Protokoll wird verwendet von WhatsApp, das haben wir schon gehört. Man munkelt, dass es auch für Facebook Messenger benutzt wird, für diese Secret Conversations. Keine Ahnung, ich bin nicht auf Facebook, ich weiß, ich kann dazu nichts sagen. Überprüfen können wir es natürlich nicht, aber zumindest wäre das Möglichkeit. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, geht das nur bei so einer Secret Conversation. Das heißt also, das muss man schon explizit dann einschalten, und per Default ist es auch nicht an. Aber da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster raus.
Ja, kann ich auch nichts ergänzen.
Und Google Allo, hast du davon schon mal gehört?
Google Hello?
Nee, nicht Allo, also A-L-L-O, Allo.
Hello? Nee.
Ja, ist auch schon wieder kaputt. Also da gab es wohl auch so ein Incognito-Mode, und da wurde auch wohl das Signal-Protokoll verwendet. Aber nachdem ich nachgucken wollte, hieß es schon, nee, Google hat alles dicht gemacht, die Sache ist dicht, alles zu, Party ist zu Ende.
Ja, ja, war es ein bisschen
spät. War ein bisschen spät, da dachte ich schon, juhu, und dann, naja. So, bei Open Whisper System ist komplett Open Source. Nach einigen Kritik ist jetzt mittlerweile auch der Server wieder aktuell. Da gab es vor ein paar Monaten mal die Kritik, ja, jetzt baut ihr hier irgendwelche Kryptowährungen ein, und der Server ist schon seit einem Jahr nicht mehr up to date, das Git Repository. Ah. Und dann, Git Push, und dann war das alles mal wieder up to date. Alles klar. Und dann, aber der Client und der Server sind dort auch Open Source. Und was jetzt an dem Protokoll wirklich besonders ist, ist, dass es eigentlich total faszinierend ist. Also von der Kryptographie her hat es End-to-End-Verschlüsselung. Es funktioniert ohne Probleme asynchron. Wir haben diese Plausible Deniability. Ich habe Forward Secrecy und auch sowas wie Backward Secrecy. Weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber das komme ich gleich nochmal. Es geht in beide Richtungen, dass die Keys, die ich erstelle, dass man damit nicht in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit reisen kann. Das sage ich gleich nochmal was dazu.
Okay.
Genau. Ja. So funktioniert es eigentlich. basiert auch, weil du vorhin das OTR angesprochen hast. Also off the record, das war damals war das Vorbild von Signal. Allerdings wusste man auch, so ist das toll, aber so macht man es eigentlich nicht mehr. Sondern was man heute macht, ist eigentlich eine Eigenschaft von dem Diffie-Hellman sich zu nehmen, dass wir da ein paar Sachen reinstecken können, dann bekommen wir immer das Gleiche raus. Das heißt also, ob ich jetzt den Private Key und den anderen Public Key reinstecke, dann bekomme ich einen Key, oder wenn ich den anderen
also komplementär.
Ja, genau, komplementär. Ja. Also wenn ich den anderen Private Key und den anderen Public Key reinstecke.
Dein Private und mein Public oder mein Private und dein Public.
Genau.
Wir kommen auf das Ergebnis, das ist, warum Diffie-Hellman funktioniert.
Richtig, genau. Und das ist auch eine Eigenschaft, die man heute sehr, sehr gern benutzt. Und was man damit macht, ist, man hat dann verschiedene Key-Paare, man nimmt die alle zusammen und hat dadurch die Eigenschaft, die du vorhin gesagt hast. Also wir haben natürlich mehrere Schlüssel jetzt vereint, können damit sagen, ja, sorry, dass die Kommunikation funktioniert, dieses Plausible Deniability. Wir wissen, dass der andere das ist, weil ansonsten würde der Key nicht bei rauskommen, weil die Keys ja in dem Diffie-Hellman drin stecken. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann ich sagen, ja, es gibt keinen Beweis dafür, dass das wirklich ich war. Also das ist eine Eigenschaft, die man daraus generiert. Das grundsätzlich funktioniert das so, das ist ein relativ komplizierter Algorithmus, aber grundsätzlich funktioniert das so, dass erstmal, wenn jetzt Alice und Bob sich mit unterhalten möchten und ich installiere mir jetzt die Signal-App, dann generiert Bob erstmal sich einen sogenannten Identity-Key-Pair. Public Key, ein Public und Private Key, und den Public Key lade ich auf dem Server hoch. Das basiert auf Elliptic Curve, das heißt das Curve 25519, ne, war das genau. Ja. Genau, darauf basiert das. Bob hat natürlich, oder auch Alice hat dazu natürlich den entsprechenden Private Key. Und wir signieren auch einen öffentlichen Schlüssel, um zu zeigen, dass wir auch im Besitz des Private Keys wirklich sind.
Okay.
Das kann man sich dann auch, ich weiß, das macht man nicht besonders häufig, aber man kann sich bei den Public Key auch anzeigen lassen bei Signal, indem man da, ich muss auch noch mal gucken, nicht Twitter, sondern Signal, bei einer Konversation, so, Unterhaltungseigenschaften. Ach. Genau, und Sicherheitsnummer anzeigen lassen.
Ich wollte dir jetzt gerade schreiben bei Signal.
Ja.
Und dann sagt er mir, du hast irgendwie reinstalled oder Devices gechanged.
Nee, überhaupt nicht wahr.
Und ich soll mal hier die Security-Nummer angucken.
Ja gut, hast du recht.
Und mit dir vergleichen.
Ja gut. Wollen wir das jetzt hier so öffentlich machen? Nee, ne?
Tap to scan. Warum denn nicht?
Ich hab dich bei mir gar nicht drin.
Du hast mir ja noch geschrieben neulich. Was? Du hast geschrieben, ha, erwischt. Bist jetzt also auch bei Signal.
So, jetzt schicke ich dir mal Hi. Hast du das gekriegt? Ja, ne?
Ja, ja, klar.
So, und jetzt können wir uns, jetzt gehe ich auf die drei Punkte und dann...
Verräter hast du geschrieben. Stimmt. Also ich hatte gerade Signal installiert und wird direkt von dir bombardiert. Naja. Dachte ich, guckst du dir das mal an.
So, okay. Wie fängt deine Nummer an?
Warte. Wo sehe ich denn meine? Wahrscheinlich irgendwo bei...
Nee, das
bei
ist ja wir
Settings?
Nee, das...
wir haben eine eigene.
Das wir ist haben
jetzt quasi nicht unsere globalen Public Keys.
Genau, richtig. Das ist jetzt für die Kommunikation haben wir einen Geheimnis. Jetzt muss ich wieder draufgehen.
Verstehe. Okay, ja. Fängt an mit dieser Animation auch, ne? Wie die
Ziffern
da so durchrotieren. Ja, ist geil, ne? Hightech UI. 3-1.
Ja, genau. Fängt an. Wie endet's?
4-0.
Ja, sehr gut. Dann sage ich mal verifiziert. Das glaube ich
dir. Okay, dann sage ich das auch.
Coole Sache.
Ist wie, wenn man irgendwie einen Integritätscheck macht, ne?
Ja, genau.
Und dann irgendwie den SHA-2-Hash, so man guckt so die ersten 4-5 Stellen und die letzten 4-5 Stellen und in der Mitte könnte stehen, was will und jeder würde sagen, ja, passt.
Genau.
Ja, nicht gut.
Genau, und jetzt gibt es noch, was wir auch noch machen, wenn du Signal installierst, neben deinem Identity Key ist auch noch ein Ephemeral Key für eine Sitzung zu generieren, der gültig ist. Mhm. Und was wir dann auch noch machen, wir nutzen dann sogenannte Pre-Keys. Das sind also so Schlüsselpaare, die wir generieren und das sind einige und davon schieben wir dann einige dann auf dem Server drauf, also nicht die Private Keys, sondern natürlich immer die Public Keys.
Ja.
Das Ganze basiert darauf, dass ich natürlich, auch wenn ich mein Handy aus habe, das hatten wir vorhin gesagt bei OTR, sonst funktioniert das ja nur, wenn wir beide an sind und online sind, dass wir dann einen Schlüsselaustausch machen können. Und dadurch, dass es auch asynchron funktionieren soll, habe ich das sind solche Pre-Key-Bundle nennt sich die. Das ist also aus dem Identity-Key, dem Session-Key und einem Pre-Key. Das sind also diese drei Keys. Public Keys sind ein Pre-Key-Bundle und die lade ich auf dem Server hoch, auf den Signal-Server. Und der kann dann sagen, zu welcher Telefonnummer, mit dem möchte ich gerne über Signal reden und wenn da so ein Key-Pair da ist, dann kann ich mir da ein Key-Pair runterladen und kann dann anfangen, das zu nutzen, um schon mal die erste Kommunikation mit dem anderen Partner aufzubauen.
Also die sind nicht konversationsgebunden.
Nein.
Das macht man allgemein und jeder, der mich kontaktieren möchte, kann sich dann an diesem Bundle bedienen.
Okay. Genau, also das wird auch im Voraus gemacht, damit ich jetzt, du hast dein Handy aus, bist im Urlaub und ich sage, ich schreibe dir jetzt. Dann kann ich quasi dir eine valide, verschlüsselte Nachricht schicken. Und wenn du halt dein Handy anmachst, dann kriegst du die und kannst die dann entsprechend entschlüsseln, weil du da die dazugehörigen Private Keys hast und die quasi auf Vorrat dorthin geschickt hast.
Ja.
Genau. Und was jetzt kommt, jetzt wird ein Master Key berechnet, der durch eine Key Deviation Function durchgereicht wird. Das ist, wir verbinden insgesamt 4 Schlüssel, dass wir machen also den Diffie-Hellman 4-mal. Und zwar den Identity Public Key von Alice mit den Session Cup Public Key von Bob, das ist das erste, dann den Ephemeral Key von Alice mit dem Identity Public Key von Bob, und den Ephemeral Key mit dem Session Key und nochmal. Also wir machen 4-mal hin und her Public Diffie-Hellman und bekommen dann daraus einen Master Key. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Jetzt, nachdem wir quasi erstmal einen Start haben, kommt dieser Double Ratchet Algorithmus zu tragen. Hatten wir schon mal gesagt, was ist ein Ratchet auf Deutsch? Ratsche sagt man nicht, ne?
Ich kenne das Wort Ratsche.
Ja, aber ist das auch Ratchet?
Ich glaube, das ist eine Ratsche, aber
eine Knarre.
Eine Knarre.
Ein Sperrrad vielleicht eher, ne?
Ein Sperrrad? Oder das ist ja so ein bisschen Ratsche ähnlich.
Ja, Ratsche sagt man aber auch, ja.
Ich glaube, kann man sagen. Ratsche, ja. Knarre.
Ja, Knarre finde ich geil
irgendwie. Schaltrad, Sperrrad, Sperrvorrichtung, Sperrklinke.
Genau.
Ich kenne dann einen Super Translator.
Ja. Google, oder? Die machen das ganz gut, glaube ich. Naja.
Ja, es gibt mehrere online.
Okay.
Und da sind okay bei und richtig gute bei.
Ja, okay, alles klar. Na gut, ich kenne mich da nicht aus. Und dieser, also jetzt muss man sich das so vorstellen, so ein, eine Ratsche, das heißt, das ist so ein Rad, was so Zacken in eine Richtung hat, die können wir quasi eins weiter drehen, und dann sind die eins weiter, aber was wir nicht machen können, wir können es nicht mehr zurückdrehen. Und was wir damit nutzen, ist so eine spezielle Key Derivation Function, die wir ineinander schachteln. Das heißt, also wir stecken da ein paar Anfangswerte in diese Key Derivation Function rein, dann kommt ein Schlüssel raus. Und diesen Schlüssel nutzen wir für eine Nachricht und stecken aber den Schlüssel wieder in eine neue, also in die gleiche Key Derivation Function rein. Und was ja so ähnlich wie eine kryptografische Hash-Funktion funktioniert.
Ja, ja.
Und damit bekomme ich einen neuen Key raus. Und den benutze ich wieder für die nächste Nachricht, die wir uns schicken. Was ich aber nicht machen kann, ist, wenn ich jetzt diesen Key mir ergattert habe, indem ich irgendwas dein Laptop Pops genommen habe und dann habe ich den Key. Ich kann nicht zurück.
Keys.
Weil das eben durch eine kryptografische Hash-Funktion quasi ineinander geschachtelt ist. Das heißt, ich komme einfach nicht mehr zurück. So.
Cool.
Jetzt haben wir aber ein Problem. Und das ist das, was die Backward Secrecy nennen, also in die Vergangenheit geht's nicht mehr. Aber wenn wir jetzt diesen Algorithmus nur so nehmen würden, dann komme ich aber in die Zukunft, weil was ich natürlich machen kann, wenn ich so eine Nachricht habe und ich habe jetzt eine vergangene Nachricht von dir mitgelesen, dann stelle ich das Ding einfach, dann nehme ich den Key, jag den wieder durch diese Key Derivation Function.
Kannst du die nächste Nachricht lesen und die übernächste und immer wieder plus eins. Ja.
Das hat sich, haben die sich, aber deswegen heißt der Double Ratchet Algorithmus. Da gibt's nämlich noch ein Diffie-Hellman, der quasi als Entropiegeber funktioniert. Das heißt also, der wird nach einer Nachricht einmal umgestellt, dann generiert er wieder 2 Keys und dann sind diese Keys der Input für die Key Derivation Function von den 2 Ratchets, die noch mitlaufen. Also es sind 2. Also jetzt kann man sich natürlich 3 Ratchets und das heißt jetzt Double Ratchet, ob ich nicht mehr ganz bei Trost bin. Das ist richtig, aber also es werden die Senden und Empfangen Ratchet gilt als eine, weil die die muss natürlich synchronisiert sein. Also das heißt, mein Senden Ratchet ist dein Empfangs Ratchet und umgekehrt. Ja, also wenn nehme das Rad, ratsche das eins weiter, bekomme den Key raus, verschlüssel mit AES 256 meine Nachricht mit diesem Key, schick dir die Nachricht, du bekommst eine Nachricht, nimmst dein Empfangs-Ratchet, nimmst es auch eins weiter, kriegst den gleichen Key wieder raus und entschlüsselst die Nachricht wieder. Ist das So grob?
Ja, diese Richtung schon, aber diese Backwards Secrecy.
Genau, komme ich gleich nochmal. So, und dann schickst du mir eine Nachricht. Das heißt, du hast dann auch eine Senden-Ratchet.
Ratchet, ja.
Genau, und die ist wieder synchronisiert mit meiner Empfangs-Ratchet. So, dann schickst du mir wieder eine und quasi nach einem Nachrichtendurchgang wird der Diffie-Hellman-Ratchet weiter gedreht. Das wird, glaube ich, mit, da gehen auch ein paar Schlüssel wieder mit rein. Auf jeden Fall wird diese Ratchet 1 weitergedreht. Damit kommt dort ein neuer Schlüssel raus und dieser Schlüssel.
Für uns beide, quasi.
Ja, richtig, genau. Und dieser ist die Entropie oder der Input für die Key Derivation Function von den anderen zwei
Ratchet. Für den Sende- und Empfangs-Ratchet, genau. Okay.
Und damit schaffen wir es, dass du nicht in die Zukunft schalten kannst, weil du immer noch den Input-Key von dem anderen Ratchet brauchst.
Mhm. Okay.
Das heißt, damit haben wir es sichergestellt, dass man, wenn du einen Key hast, dass du genau nur eine einzige Nachricht entschlüsseln kannst und das war's.
Ja.
Du kannst nicht in die Vergangenheit und du kannst nicht in die Zukunft, weil du damit, du kannst nur eine einzige Nachricht entschlüsseln. Und wir gehen davon aus, mit AES 256, du brauchst schon riesen Supercomputer und alle Zeit der Welt, um nur eine einzige Nachricht zu entschlüsseln. Und dann steht da drin, was ich dir vorhin geschickt habe.
Ja.
Und das, ja, und dann.
Ja, nicht schlecht.
Ja.
Die haben sich Gedanken gemacht, ne? Muss man sagen.
Und das passiert mit jeder Nachricht. Also jede Nachricht nutzt quasi ein komplett neues Key-Pair und kann damit nicht mehr verschlüsselt werden. Und das klingt jetzt kompliziert, ist auch in Wahrheit kompliziert, aber erzeugt gar nicht so viel mehr Latenz, weil wir können damit Video verschlüsseln und wir können damit auch Audio verschlüsseln. Und das funktioniert eigentlich, haben wir jetzt auch schon öfter getestet, wirklich brauchbar.
Mhm, nicht schlecht. Aber da werden die einen Schlüssel für eine gewisse Zeit verwenden.
Für jedes Paket.
Jedes Paket?
Für jedes Paket.
Okay.
Ja.
Das klingt so, als wenn das umständlich wäre, für jedes Paket das zu machen und dann auch noch auf dem eventuell leistungsgedrosselten Smartphone. Aber scheint ja zu klappen.
Genau. Cool. Also das ist jetzt sehr grob vereinfacht. Der Anfangsteil nennt sich der Triple Diffie-Hellman und dann gibt es eben diesen Double Ratchet-Algorithmus. Wie gesagt, alles jetzt ein bisschen vereinfacht. Aber im Prinzip hat man so zwei Ratschen, die eben sich immer weiter drehen und damit bekommt man jedes Mal einen neuen Schlüssel raus und den nutzen wir dann wieder, um eine Nachricht zu verschlüsseln. Das ist wirklich so, und jetzt haben wir eben diese ganzen Properties, ne? Forward Secrecy, Plausible Deniability, wenn wir einen einzigen Schlüssel haben, weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft. Genau, das ist eigentlich so die Quintessenz, die Hauptidee von dem Signal-Protokoll.
Okay, also die machen ziemlich viel, ziemlich gut, kann man sagen.
Ja.
Kritikpunkt.
Ja.
Punkte.
Gibt's.
Ich hab einmal einen.
Hau raus.
Es hat mich recht lange davon abgehalten, tatsächlich Signal zu verwenden. Und zwar hat der Moxie sich lange irgendwie ein bisschen quergestellt. Signal in F-Droid zu publishen.
So ein Querdenker, ne?
Ja, zu dem kommen wir gleich, wenn wir über Telegram sprechen. ich glaube, das Google-Framework war auch recht lange noch drin und nötig. Und ich nutze ja GrapheneOS ganz gerne. Ich halte da viel von. Und auch schon Vorgängerversionen davon. Und da war das dann einfach ein bisschen doof irgendwie, wenn du keinen Play Store hast, dass der den nicht einfach in F-Droid packt. Und das war auch wirklich, da war ständig irgendwie ein GitHub-Issue offen. Mach doch mal, warum? Und er war dann so, ja, nee, wir brauchen den Play Store, weil damit die Leute alle updaten. Und wir brauchen auch irgendwie ein bisschen Analytics. Und da können nicht einfach Leute irgendwie so. Und irgendwann hat er sich dann breittreten lassen, mal das APK so zu veröffentlichen, irgendwie mit einer Signatur oder mit einem Hashwert, den man dann wenigstens prüfen kann, wenn man sich das so installiert sideloaded. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich lange. Da habe ich auch regelmäßig mal jedes halbe Jahr mal wieder reingesehen und dachte, nee, gibt's immer noch nicht irgendwie. Was soll denn das? Das hat mich so ein bisschen gestört, ist aber mittlerweile in F-Droid verfügbar. Also,
und das war wegen dieser Push-Notification, diese, ne?
Ära ist vorbei. Das ist so ein allgemeines Problem bei Messengern, genau. In der Regel funktioniert das Pushen von neuen Nachrichten über dieses Google Framework, dass die, ne, die halt Google Bescheid sagen, wir haben hier was für den und den. Und das geht halt nicht ohne Google Services. Du kannst aber auch einfach ein Polling implementieren, ne? Und sagen, irgendwie jede Viertelstunde, auch aus dem Background geht das, mal kurz einen Request senden, sag mal Bescheid, wenn was da ist. Ja, wollte er lange nicht.
Also vielleicht Push-Notification, das heißt, Google schiebt dann dem Handy kurz eine Nachricht ein und sagt, pass auf, du hast eine neue Nachricht bekommen, und bei Pull muss dein Handy eben aktiv sagen, hallo, habe ich eine Nachricht? Hallo, habe ich eine Nachricht? Hallo, habe ich eine Nachricht? Und das kostet halt mehr Zeit oder beziehungsweise mehr Batterie und Energie als das andere, oder?
Genau. Und der Vorteil ist halt, wenn du die Google Services nutzt und dieses Google Framework dafür, dann reicht es halt, eine einzige Verbindung offen zu haben zum Google Server, und alle deine Apps, die irgendwie Push Notifications senden wollen, die werden bei Google eingekippt und die kommen über diesen einen Draht, den du dann eben offen hältst. Und das ist halt akkuschonend da, als wenn da jede von deinen 170 Apps da irgendwie regelmäßig beim jeweiligen Backend Server anfragt, was da ist oder ob was da ist. Und der zweite Punkt ist, Signal braucht eine Telefonnummer, ne?
Genau, das ist einer der Probleme, die, ich sag mal, Signal auch ein bisschen kritisiert wurde. Wir brauchen die Telefonnummer als Identifikation. Und jetzt möchte man, du hast das vorhin das schöne Beispiel angesprochen, naja, Whistleblower und hier und dort, aber es ist irgendwie ein bisschen uncool, dass meine Identifikation, mein Identity Key quasi mit der Telefonnummer gekoppelt ist. Jetzt ist hier Musik angegangen.
Da bricht der Alarm los.
Ja, Musik angegangen. Genau.
Wie immer, wir schneiden, ne?
Ja.
Also wie immer, wir sagen, wir schneiden und keiner schneidet.
Ja, weil jetzt ist wieder blöd, weil jetzt haben wir so viel reingequatscht, dass wir es jetzt nicht mehr rausschneiden können, ne? Oder wir müssen halt so eine, dann fehlt so eine Stunde.
Naja, egal. Ich glaube auch vorher nicht. Also, ja.
Egal. Ja, und das ist natürlich ein bisschen blöd. Das möchte man vielleicht aus Privacy-Gründen jetzt nicht unbedingt, dass ich meine Telefonnummer dort, also dass ich unbedingt jemanden anderem meine Telefonnummer geben muss, damit er oder diejenige mit mir über Signal kommunizieren kann. Also Es gibt vielleicht einige Arbeitskollegen, wo ich sage, oh, ist besser, wenn sie vielleicht meine Telefonnummer nicht haben. Ich möchte aber trotzdem irgendwie über Signal kommunizieren, aber eben so anrufen, nö, das lässt mal sein. Also das geht halt bei Signal nicht.
Okay. Ja, schade.
Ja.
Das machen andere Messenger besser.
Genau, jetzt lass mich nochmal gucken. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, nicht, dass wir da irgend noch was vergessen haben. Ich glaube, das war's jetzt bezüglich Signal. Also auf der kryptografischen Seite ist es wirklich weit vorne. Open Whisper System ist eine NGO. End-to-End-Verschlüsselung ist auch immer per Default an. Also
ja, super.
Kann man immer machen. Das Protokoll ist wirklich Wahnsinn. Ist wirklich super elegant, moderne Krypto, die man da verwendet. Genau, hatten wir vorher schon gesagt, AES 256, Curve 25519 und als Hash-Funktion SHA 256. Also auch schon abgehangen, nichts super Modernes, und dann eben diesen Double Ratchet-Algorithmus mit dem Triple Diffie-Hellman.
Yep.
So, aber das Problem, was wir jetzt gerade eben angesprochen haben, das macht ein anderer Messenger, macht das irgendwie ein bisschen besser, habe ich gehört.
Ja, und zwar Telegram. Nee, ich weiß ehrlich gesagt, Telegram ist, ist die Telefonnummer so nötig. Ist die Telefonnummer nötig.
Ich war jetzt gerade,
Ja, Threema macht das besser. Threema ist auch echt ein ein brauchbarer Messenger, würde ich mal sagen. Aus der Schweiz kommt der.
Da kommt nur Gutes. Schokolade.
Viel, viel Gutes, ne?
Threema.
Ja. Nee, ja, Threema. Vor allem sind die schon recht lange recht gut unterwegs, ne? Also ich, jetzt habe ich natürlich nicht nachgeguckt, wann die, wann Threema. Aber ich benutze es schon unfassbar lange.
Aber echt super lang. Also glaubt uns einfach mal.
2012. Ja. Ist 2012 erschienen. Ja, Threema ist auch ein Smartphone-Messenger, kommt als Smartphone-App. Und die kamen schon sehr früh mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also die gibt's auch gar nicht ohne. Die kamen jetzt nicht irgendwie und haben das dann wie WhatsApp, haben sich den Moxie reingeholt und gesagt, bau uns das mal bitte in Ende-zu-Ende verschlüsselt oder so. Sondern die sind direkt so angetreten. Wir wollen mal einen sicheren und privaten Messenger haben. Das war so von Anfang an der Slogan. Und die haben auch schon immer sehr viel getan, um das zu erfüllen. Also ich greife mal ein bisschen vorweg, aber so einer der wenigen Kritikpunkte, die noch recht lange offen waren, war, dass es nicht Open Source war. Die haben den Source Code entwickelt und der war nicht public und man musste denen einfach vertrauen mit den Aussagen, die gemacht haben. Aber auch das ist passé. Mittlerweile ist der Source Code veröffentlicht, ist Open Source. Und ich habe auch bestimmt rausgeschrieben, unter welcher Lizenz. Ja, GNU Aero General Public License. Also komplett lizenzfreie Software mit Copyleft. Ja.
Wobei man natürlich sagen muss, dass man teilweise, zwar nicht bis ins letzte Detail, aber man konnte schon verifizieren, dass die wirklich Verschlüsselung nutzen und wirklich auch diese Salt API nutzen, oder? Man konnte, also da war doch irgendwie die, man konnte die API-Calls schon verifizieren, dass die dort hingehen, dass sie das nutzen, aber ob die da nicht noch andere komische Dinge machen, war bis dato unten klar.
Genau, also jetzt ist halt alles offen. Die haben sich auch vorher schon Mühe gegeben, irgendwie zu zeigen, dass sie das so bauen, wie sie das sagen. Aber jetzt ist halt komplett offen. Und der Source Code ist komplett offen, nicht Threema. Also ja, Threema, wie auch immer. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist vorhanden.
Häkchen dran.
Ja, also ich glaube, ich gehe jetzt hier nicht so ins Detail wie du mit aber dem Ganzen, welche Keys generiert werden.
Was ich trotzdem an Threema, Threema ganz interessant finde, von der Usability, ist dieses Ampelsystem. Also wenn du da was, ich weiß nicht, hattest du das auf deiner Agenda irgendwo drauf?
Nee, aber oh, okay. Also können wir auch jetzt drüber sprechen. Also so ein bisschen, wie wir uns gerade verified
haben. Ja, genau.
Quasi,
genau.
Ne? Bei Signal.
Genau, so kann man das eben auch seinen Gesprächspartner verifizieren. Und ich fand, dass dieses Ampelsystem ganz toll ist. Und ich man kann das auch Leuten erklären, die mit Krypto oder sonst überhaupt nichts zu tun haben. Also es gibt ein Ampelsystem, es gibt Rot, Orange und es gibt Grün. Rot ist der Teilnehmer, wenn ich den nicht in meinem Adressbuch habe. Und ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wie das funktioniert. Und ich bekomme eine Nachricht, dann weiß ich überhaupt nicht, wer der ist. Der ist erstmal rot.
Genau, genau.
Dann orange ist der, wenn der, das ist, sag ich mal, der Default. Ich habe den in meinem Telefonbuch drin und der schreibt mir plötzlich eine Nachricht. Das ist jetzt, ich habe den in meinem Telefonbuch drin, aber er ist nicht verifiziert.
Ja, und er hat sich mit E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bei Threema verifiziert quasi. Also man muss für eine Threema-ID nichts angeben. Man kann die einfach machen und erhält eine sogenannte Threema-ID, das ist ein Teil des Public Keys, so eine kryptische ID, RXJ4597.
Ist das jetzt deiner?
Nee, aber ich muss jetzt mein Passwort ändern.
Okay.
Nee. Es geht halt komplett ohne irgendein Verifizierungsmerkmal. Mir steht es aber frei, meine Telefonnummer anzugeben. Die wird dann über eine SMS oder einen Anruf verifiziert oder meine E-Mail-Adresse anzugeben und die wird dann über einen Bestätigungslink, den ich in der Mail anklicken muss, verifiziert. Und wenn ich eins von beidem gemacht habe und du mich mit Telefon, Nummer oder E-Mail-Adresse in deinem Adressbuch hast, dann erscheine ich orange. Also das heißt, ne, du hast einen Kontakt und wir haben eines der Kontaktmerkmale verifiziert. Das ist eben orange. Das heißt schon mal so ein geringes Vertrauen. Ich kenne den unter der Telefonnummer. Der hat, indem er den Code aus der SMS eingegeben hat, Threema gegenüber seine Telefonnummer verifiziert. Also machen wir schon mal orange, ist nicht komplett rot. Und dann gibt es noch den Status grün. Und das heißt, wir haben gegenseitig unsere Public Keys verifiziert. Das heißt, Threema auch wirklich lange, ich glaube von Anfang an, ne, die kam schon 2012 damit, muss man wirklich sagen. Das war, glaube ich, damals echt schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Da gab es keinen anderen Messenger, der so weit geht. Da haben die ein Feature geboten, den Public Key des Gegenübers einzuscannen. Wenn man sich zum Beispiel in Person getroffen hat, hat man gegenseitig seinen Public Key in der App gescannt. Und dann wurde das grün. Also wirklich, ich habe den Public Key selber überprüft und er auch mein. Und dann war es eine komplett authentifizierte Kommunikation. Oder ist auch immer noch so.
Genau. Und was ich da auch ganz nett fand, ich glaube, ganz am Anfang war noch eine externe App notwendig, die den Barcode scannt. Mittlerweile bietet aber Threema selber ein eigenes Plugin auch an, damit das die App quasi auch gar nicht verlässt. Weil ansonsten könnte natürlich eine andere App da vielleicht noch irgendwas mit dem Public Key irgendwie verwurschteln, was man vielleicht nicht möchte. Und das haben die dann auch noch.
Nee, das haben die extra ausgelagert als Plugin, damit du die App auch verwenden kannst, ohne Kamerazugriffsrechte gewähren zu müssen.
Ah, okay.
Das war der, die legen Wert auf Sicherheit und auch auf Privacy, also Privatsphäre. Und es könnten Leute skeptisch sein. Ganz am Anfang war es, glaube ich, da weiß ich gar nicht, ob man überhaupt schon Fotos machen und versenden konnte. Also warum will denn diese App hier irgendwie Kamerazugriff? Das ist doch bestimmt schon wieder so eine Taschenlampen-App, die mein Adressbuch hochlädt irgendwie. Und um dem zu entgehen, haben die dann quasi nur ein Basic-Set an Permissions erfragt, wenn du Threema installiert hast. Und wenn du dann irgendwie Public Keys scannen wolltest, musstest du ein Plugin nachinstallieren und das brauchte dann erst die Kameraberechtigung. Also die haben sich quasi von Anfang an sehr viele Gedanken darüber gemacht, welche Berechtigungen sie einfordern und was sie vorhaben.
Aber das muss ich sagen, fand ich aus der Benutzbarkeit eine ganz tolle Sache. Also man kann einfach, dieses Ampelsystem ist einfach relativ leicht verständlich. Rot ist schlecht, orange ist so mittel. Und wenn wir dann gegenseitig, und ich muss dann einfach bloß dein Barcode, zeig mir mal deinen Barcode, dann scanne ich den, das geht auch relativ einfach. Und dann bist du grün und dann ist alles gut. Also das muss ich sagen, finde ich immer noch einfach eine echt tolle Usability, die einfach auch verständlich ist.
Ja, das stimmt. Kommen wir zur Krypto. Die haben echt ein schönes Cryptography White Paper. Das verlinken wir. Da beschreiben die ganz schön, wie die welche Schlüssel berechnen. Einfach kurz vereinfacht, um mal die Komponenten zu nennen. Im Public Key Krypto Teil wird Elliptic Curve Diffie-Hellman verwendet, auch über der Curve 25519, also die Signal auch da verwendet.
Die gute.
Genau, was man heutzutage so nimmt an der Stelle. Und als symmetrische Krypto wird im Gegensatz zu Signal nicht AES verwendet, sondern Salsa 20 und Poly 1305 ist dann hier die DJB-Suite, die verwendet wird.
Haben wir schon mal den Blogartikel verlinkt, der drauf eingeht, warum ChaCha 20 einige Sachen ein bisschen schöner macht als AES. Also es ist nicht, dass AES unsicherer ist oder ähnliches, aber AES, ChaCha 20 hat einige, also es ist weniger anfällig für Side-Channel-Attacks und ist irgendwie auch schnell auf allen möglichen Prozessoren, auf dem selbst keine AES-Instruktionen im Prozessor drin sind und so ein paar weitere Dinge. Deswegen ist eigentlich so, ich glaube, also es gibt viele Überzeugte, die sagen, ChaCha 20 wird deutlich schöner als AES, obwohl man natürlich von beiden Seiten sagt, dass sie kryptografisch sicher sind.
Okay. Glaube ich nicht, dass wir die schon hatten.
Okay, dann bei mir. Ich schmeiß es rein.
Nichts. aber ist eine benutzbare Kryptosuite, die hier einfach gewählt wurde. Ganz interessant, du hast auch Gruppen hier bei Threema und auch in Gruppenchats ist alles komplett Ende-zu-Ende verschlüsselt. Und zwar wirklich einfach über den simplen Mechanismus, dass die Nachricht einmal für jeden Teilnehmer in der Gruppe verschlüsselt wird. Die argumentieren auch sogar in ihrem White Paper dann, ob das nicht irgendwie zu viel Overhead sei. Aber die Gruppengrößen sind, glaube ich, limitiert auf 100, 200 oder so. Ich bin nicht sicher. Und das geht einfach schnell genug. Die Nachrichten sind in der Regel so klein, sagen die, die in so Gruppen geschrieben werden, dass es einfach klappt, die für jeden Empfänger einmal selbst zu verschlüsseln. Für Medien, man kann auch Dateien posten oder schicken, Bilder, Videos irgendwie. Bei Medien wird es dann einfach so gemacht, dass die symmetrisch verschlüsselt werden, so verschlüsselt auf dem Server abgelegt und der symmetrische Schlüssel wird dann einmal für jeden Empfänger mit dem jeweiligen Schlüssel, den man mit dem Empfänger hat, verschlüsselt. Ein kleiner Kritikpunkt im Vergleich zu Signal ist Forward Secrecy. Haben wir bei Threema nicht in der Ende-zu-Ende-Ebene. Also klar, für die TLS-Schicht, die irgendwie zwischen meinem Telefon und dem Threema-Server existiert, da gibt es Forward Secrecy, da wird ein aktuelles TLS gemacht. Für die Ende-zu-Ende-Schicht zwischen uns beiden, wenn ich dir eine Nachricht schicke, haben wir leider keine Forward Secrecy. Ja.
Das ist ein bisschen blöd.
Müssen wir mit leben. Aber es sagt im Endeffekt ja auch aus, wenn jemand TLS-Traffic abfängt irgendwie zwischen mir und dem Threema-Server oder dem Threema-Server und dir und er später einen Schlüssel von unserer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erhält, kann er die Nachricht trotzdem nicht wiederherstellen, weil das ja in der TLS-Schicht nochmal verschlüsselt ist im Transportweg und das ist mit Forward Secrecy. Das heißt, er bräuchte dann, kann er nicht, selbst wenn er von Threema den Schlüssel hat. Das Einzige wäre, wenn er die Nachricht, die Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachricht, die aber nicht mehr TLS verschlüsselt ist, weil sie gerade bei Threema auf dem Server liegt, die Nachricht dort abgreifen könnte und von einem von uns den Session Key hätte, dann wäre es möglich, die Nachricht zu entschlüsseln.
Also eigentlich möchte man Threema mit so einem Triple Diffie-Hellman und Double Ratchet Algorithmus, oder? Das wäre so die.
Vielleicht, ja. Oder vielleicht Signal, was es einem auch ermöglicht, ohne Telefonnummer.
Ja.
Und mit den Features von, ja, so eine Mischung wäre super. Also das ist, sage ich mal, so einer der wenigen kleinen Punkte, die man vielleicht gerne noch hätte an der Stelle.
Ja.
Adressbuchabgleich war ja noch so ein Punkt, den wir hatten. Macht Threema optional. Und die Kontakte werden gehasht und nicht im Klartext übertragen. Für die E-Mail-Adressen ist das eine sinnvolle Sache. Für die Telefonnummern lässt sich vielleicht ein bisschen drüber streiten, weil was Telefonnummern angeht, die haben halt ein sehr fixes Format. Das sind halt in der Regel irgendwie nur Ziffern und die sind irgendwie elfstellig oder so. Also das heißt, der gesamte Raum ist sowieso stark begrenzt. Da ließe sich vielleicht der gesamte Space einmal enumerieren, also auch wenn die jetzt gehasht sind. Aber Threema hasht die trotzdem und zwar ist es nicht nur ein Hash, den die machen, sondern tatsächlich ein HMAC SHA-256 mit einem Static Key, den die auch veröffentlicht haben. Aber das einfach aus dem Grund, dass da nicht nur ein SHA-256 von der Telefonnummer liegt, dass wenn der mal rausgetragen wird, man den sofort gegen fertige Listen abgleichen kann. Man muss sich schon nochmal die Mühe machen, das durch eine HMAC mit dem Static Key, der aber auch public ist, zu jagen. trotzdem in Ordnung, finde ich, dass sie das so machen.
Ja, zumindest hat man die Möglichkeit, Threema quasi, also dass man jetzt nicht das komplette Adressbuch dem Threema jetzt zur Verfügung stellt, sondern sagt, hier sind ein paar Hashes und wenn die zufällig übereinstimmen, dann kenne ich die Person und habe die in meinem Adressbuch und nicht. Also es fand ich auch damals schon eine sehr gelungene Alternative zu den üblichen Methoden, einfach die Telefonnummer irgendwo hochzuschicken, ne?
Das stimmt, ja. Jurisdiktion, ja, haben wir schon angerissen. Aus der Schweiz kommt das.
Genau. Die.
Wer hat's erfunden?
Die sind auch, sehr bemüht. Die kämpfen da auch teilweise zu sagen, wir wollen hier nicht irgendwo noch ein Key einbauen. Also die sind da wirklich sehr pro Datenschutz und setzen sich wirklich sehr, sehr dafür ein. Also die machen so im Gesamten wirklich einen tollen Eindruck. Die ist eine junge Firma eigentlich. Also jung doch nicht mehr, ne? Aber
ja, die waren sehr früh dran, 2012. Also was das angeht, da gab es, glaube ich, nicht viel Konkurrenz im Markt von Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger-Diensten.
Ja, Signal war dann erst 2014 eigentlich am Start, ne?
Ja, also wirklich sehr früh. Und ich glaube aber, das Unternehmen, also ich wüsste nicht, dass die vorher was gemacht haben, was ich kennen würde. Ja, und das Geschäftsmodell steht noch aus. Das ist ja auch recht klar. Threema kostet einfach Geld. Also nicht viel, 2 Euro oder 4. Ich bin nicht mehr sicher.
Ja, ich habe es teilweise sogar mal für 1 Euro bekommen, die App. Also es kostet, ja, dann, es ist
eine Aktion oder so.
Genau, es gibt, also die App gibt's einmalig, die kostet einmalig Geld. Genau. Das ist deren Modell.
Ja.
Und also ich finde das auch eigentlich, das hält viele davon ab, weil es halt so eine kostenlose Mentalität gewöhnt sind, dass das alles irgendwie für Umme ist, aber
Geiz ist geil und so.
Ja, es ist. Na, das Problem ist halt dann auch bei Facebook, na, wenn ich nichts zahle, bin ich vielleicht unter Umständen das Produkt selber. Und da bin ich halt bei Threema ist das Ganze klar. Ich bezahle einfach für die App. Ja. Und ich finde das auch eine tolle Sache. Also oft ärgern mich dann auch solche Abo-Sachen. Also manchmal finde ich eine App cool und ich sage auch, da gebe ich auch mal 5 Euro aus. Aber dann sagt die, oh, wie wär's denn jeden Monat 5 Euro? Und das finde ich halt dann auch wieder blöd. Und da ist es einfach sehr konsistent. Einmal zahle ich einen gewissen Betrag und fertig.
Einmalig. Und es gibt noch Threema Work. Also das habe ich nicht ausprobiert, da habe ich keine Erfahrung mit, aber das ist dann wohl ein stärker monetarisiertes Format, um das in der Unternehmenskommunikation einzusetzen. Habe ich aber noch nicht erlebt. Irgendwie. Das scheint aber auch noch ein Kanal zu sein. Du schon oder du schaust mal?
Ja, ich schaue mal, ob ich es sagen darf.
Ah. Ich kann derweil aber noch einen Punkt nennen, der mir positiv aufgefallen ist. Und zwar ist der Threema Source Code ja Open Source geworden. Das ist auch tatsächlich gar nicht so lange her. Letztes Jahr, vorletztes Jahr irgendwie. Also in den letzten 1,5 Jahren oder sowas, würde ich mal schätzen. Und einher damit kam zum Beispiel auch direkt ein Security Audit vom Threema Source Code, was eine Security-Bude aus Berlin gemacht hat, Q53. Die schauen sich öfter mal Software an, die machen Pentests und auditieren und echt viel davon ist online. Also die haben sich auch mal irgendwie Open-Source-Passwort-Manager angesehen zum Beispiel und das ist echt viel von Software, die man eventuell nutzt, ist schon mal durch deren Augen begutachtet worden. Und der sieht ganz gut aus, dieser Audit-Bericht, Audit-Report bezüglich Threema und Threema selbst veröffentlicht, hat den auch veröffentlicht. Und sowas ist natürlich auch immer ein starkes Zeichen. Also Open Source gehen und dann auch direkt einen Audit-Report mitschicken.
Aber den Report haben die schon jedes Jahr gemacht. Also das haben die auch gemacht, als es noch nicht Open Source war. Das war, wo zumindest immer ein Argument, wenn kam, ja, aber die sind nicht Open Source, dann kann man zumindest sagen, ja, aber sie veröffentlichen jedes Jahr einen Report von einem Pentest, der da gemacht wird. Aber ist natürlich noch schöner, wenn jetzt auch der Source Code öffentlich ist. Aber das hatten sie damals, haben sich damit auch schon, hervorgehoben, dass sie Pentests regelmäßig machen.
Okay. Aber die haben dann tatsächlich auch den ganzen Report des Audits veröffentlicht. Also da stehen ja dann irgendwie auch Dinge drin, die viele Rückschlüsse auf den Code schließen lassen.
Also das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ich weiß aber, dass sie teilweise davon Sachen schon veröffentlicht haben. Wie im Detailliert weiß ich jetzt nicht.
Okay, ja.
Also es ist hier irgendwie Key Findings. Also ich glaube, es ist so ein Manager-Summary, was man dann nur bekommen hat. Aber nicht nicht Code-Details, okay. Ja.
Jetzt ist es der Audit Report, ja.
Und einer der Threema Work Partner ist Daimler, die das da wohl im kompletten Unternehmen etabliert haben.
Okay.
Also ist jetzt nicht die kleinste Firma.
Ja, da kommen sicherlich auch nochmal ein paar Euros rein.
Aber das Businessmodell, ja. Das Businessmodell ist wirklich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also.
Mhm.
Ja.
Also so ein bisschen im direkten Vergleich, so unsere bisherigen Favoriten, Signal, Threema, Signal cool mit Forward Secrecy oder wie ich eben gelernt habe, Backward Secrecy und Threema dafür den Punkt, dass man sich auch ohne Telefonnummer oder E-Mail-Adresse registrieren kann, also wirklich komplett frei. Sonst sehen beide recht gut aus, ne?
Ja, also das sind die einzigen zwei, die ich eigentlich nutze. Ich finde beide ganz cool. Beide haben so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ich finde beide funktionieren sehr gut. Beide haben auch also ich muss auch sagen, dass ich hauptsächlich mittlerweile meine Telekommunikation, also meine Telefonie darüber abhandle. Das heißt also, je nachdem, wer welchen Messenger hat, das funktioniert eigentlich, wenn man WLAN und LTE hat, auch sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich finde beide eigentlich ganz gut. Schöner wäre es nochmal so, wenn die beiden mal merchen würden. Aber ich bin mit beiden eigentlich zufrieden und ich erreiche damit auch eine größere Peer Group. Es gibt nämlich, wie du schon sagst, ne, diese harten Apologeten, die sagen, nein, Signal only, use Signal, use Tor. Mhm. Es gibt einige, die sagen, ach nö, weil man eben diese Telefonnummer da braucht. Bei Signal finde ich Threema besser. Somit kann man von den Krypto-Kumpels eigentlich beides ganz gut abdecken mit den zwei Messengers.
Das stimmt. Ja. Okay.
So, und
den haben wir noch.
Ja, den besten von allen hast du jetzt dir aufgehoben, ne?
Den allerbesten.
Ja.
Ja, wir haben es ja eben schon angeteasert, ne?
iMessage, ne?
Nicht so eine große. Ja, was denn mit iMessage? Die machen auch Ende zu Ende.
Ja, weiß ich nicht. Ich hab kein Apfelprodukt.
Ja.
Wo wir auf dem iTunes-Kanal sind, ne?
Verrückt. Wir sind über iTunes abonnierbar, ne?
Aber nur über MP3, weil alles andere wird nicht unterstützt.
Konntest du das ohne iGerät überhaupt einrichten?
Nee.
Ach so. Okay, krass.
Nee, das geht nicht. Du brauchst ein Apple-Gerät, sonst kannst du das nicht
tun. Ehrlich?
Ja, da musste ich mir
kannst
mal...
Kannst du deinen Podcast nicht ins Verzeichnis?
Geht nicht.
Ach Gott.
Und also nicht nur das, sondern auch iTunes-Account und ist alles ganz schlimm.
Ja. Naja. Also für mich wäre es auch nicht nötig gewesen.
Ja.
Sag ich dir.
Gibt ein paar, aber, die sagen... Ja.
Ja.
So.
Also angeblich soll iMessage ja Ende zu Ende sein, aber was man... Ende zu Ende verschlüsselt. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass viele Menschen gerne diese iCloud-Backups verwenden. Und in dem Fall landet der Schlüssel für die Ende zu Ende verschlüsselten iMessages auch mit in dieser Cloud irgendwie. Also technisch spricht nichts dagegen, wenn man iCloud-Backups macht, dass irgendwie Apple die Möglichkeit hätte, da rein, also die Nachrichten zu entschlüsseln. Ja, das war mal, was ich in so einem langen Artikel, was irgendwie als TLDR unten rauskam, Ende zu Ende ja, aber eigentlich nur, wenn du keine Backups machst in der iCloud, weil sonst ist es irgendwie hinfällig. Aber gut, ja, iMessage ist heute eigentlich gar nicht wirklich mit drin, weil wir da zu wenig zu sagen können.
Ja.
Aber Telegram steht noch aus, ne?
Da bist du der Spezialist.
Telegram ist, da beziehe ich meine Bildung. Da kriege ich meine News, da lerne ich, wie die Welt funktioniert.
Ja, Impfen ist scheiße. Wie war das? Querdenker. Ja,
du kannst auch Drogen kaufen.
Ja, habe ich auch gelernt. Von diesem.
Hast du auch gelernt?
Ja, wie hieß denn dieser, wie heißt denn dieser, Mensch, komm mir, helf mir auf der Sprünge, dieser Nischen-Podcast da.
Ach, richtig. Da müssen wir, nee, lass uns das nicht sagen.
Nee.
Das ist dieser Mini, du weißt, das ist dieser kleine Podcast für ein Schwergewicht wie wir. Wenn wir jetzt auf die verlinken, dann stürzt ja, den direkt der Server ja, ab. Wenn
der raucht, das WordPress fliegt aus allen, ja, dann ist alles.
Also wir sagen es, aber ja, versprecht uns, dass ihr nacheinander ja, auf den Link klickt und jetzt nicht
zieht
der
euch
gesamte Ansturm von uns, genau. Logbuch Netzpolitik. Ja. Heißt der Podcast. Folge 399, Darknet für die Hosentasche.
390, was ist das in Hex? Da, nur damit kann ich eigentlich umgehen.
399.
Wir rechnen nur in Hex.
Warte, lass mich. Oh,
aber
es ist zu spät, um das im Kopf zu machen. Aber es ist ja auch irrelevant, weil die ja nicht in Hex zählen.
Ja. Also es wäre 18F plus 1, weil wir rechnen ja, naja, ist ja egal.
Okay. Ja, Logbuch Netzpolitik, Folge 399, Darknet für die Hosentasche. Coole Episode über Telegram, ja. Da geht es weniger um die Technik, sondern mehr um, ja, ich sag mal, die politischen Diskussionen um Telegram herum, um die Möglichkeiten bei Telegram, so ein bisschen dieses ganze Ökosystem, was da so vor sich geht. Auch viele Fragen der Jurisdiktion, auch viel Hintergrund der Gründer von Telegram. Also es ist echt eine spannende Folge. Die beiden, Tim und Linus, haben sich
Ach, da meinst du Russen jetzt.
Nee, Linus und Tim haben sich einen Journalisten eingeladen. Max Hoppenstedt, glaube ich.
Ja, genau.
Ich dachte, das ist jetzt falsch. Genau.
Vom Spiegel.
Und genau, der hat eine ziemlich umfangreiche Recherche zu Telegram hinter sich oder mit seinem Team, betont er dort auch. Und der hat ziemlich viel zu erzählen. Das ist eine ziemlich spannende Folge. Also wenn euch das interessiert, hört da gerne mal rein.
Ja, gibt denen auch mal ein paar Hits, ne? Die auch mal ja, hochkommen.
Wir geben vom Fame ab. Also, ja. Das ist ja auch so ein bisschen die Mission
ja, auch mal,
ne? So als Schwergewicht irgendwie so ein echt gutes Nischenprodukt auch mal so ein bisschen zu hypen. So ein bisschen.
Kann man ja nicht erraten, in welchem Bundesland ich lebe durch die Hintergrundgeräusche? Nee, ne?
Weiß ich nicht. Ich
glaube
eher, eher dadurch, dass du China sagst.
Also, China. Also. Okay, ja, stimmt.
Ich,
ja.
Also ich glaube, das Gebimmel hat man überall mal.
Ja, okay.
Also das, ja.
Nee, ich muss auch sagen, ich habe mir die ja auch angehört auf deinen Ratschlag. Ich fand die auch echt super. Auch weil sie, also auch vielleicht ein paar technische, das können wir ja trotzdem sagen. Also so richtig Krypto ist es, also er betont ja auch, dass das so ein Urteil ist, also was nicht so ganz richtig ist, dass es so ein richtiger Crypto-Messenger ist, weil erstmal ist per Default nämlich nicht verschlüsselt und das muss man nämlich explizit anhakern, damit genau, das dann verschlüsselt ist. Aber also viele denken halt, das ist per Default verschlüsselt und das ist es halt nicht, ne?
Also TLS wird da sicherlich stattfinden,
ja,
zwischen deinem Gerät und dem Server, aber Telegram kann alles mitlesen oder könnte. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast du nur, wenn du einen Secret-Chat aufmachst mit jemandem.
Genau.
Und das ist tatsächlich so ein bisschen umständlich. Also die haben ein eigenes Protokoll, MT-Proto heißt das. Und das verwendet zwar bekannte, abgehangene Krypto-Primitiven, aber die Umsetzung von dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, hakelig. Nicht wie bei Threema oder bei Signal. Du musst diesen Secret-Chat irgendwie aufmachen und dann muss der andere irgendwie beitreten und dann passieren da Dinge, so OTR-Style. Und wenn der zu lange offen ist oder einer zwischendurch das Gerät gewechselt hat, dann geht das schon nicht mehr. Dann ist quasi die Kommunikation abgebrochen. Ich hatte das mal, dass ich irgendwie einen Secret-Chat mit einem Kumpel offen hatte und dann hat er mir nach 2 Monaten irgendwie nochmal geschrieben und dann kamen die Nachrichten irgendwie einfach gar nicht an, bis der irgendwann im normalen Chat mal geschrieben hat, ey, yo, du antwortest gar nicht, und das kam dann an, weil irgendwie die Session bei mir offenbar schon wieder zu war, bei ihm war aber dieser Chat noch irgendwie offen und in der History und alles nicht so ganz rund. Und Telegram hat auch Desktop-Apps und lebt auch so ein bisschen davon, dass man irgendwie Geräte übergreifen kann. Und das geht natürlich auch alles gar nicht mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also ja, es gibt theoretisch eine Option für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die tatsächliche Benutzbarkeit ist aber so ein bisschen umständlich. Also es ist nicht so schön wie bei Signal oder Threema, dass man einfach Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat, fertig, sondern man muss da erstmal so einen Secret-Chat öffnen und den pflegen. Und ein weiterer Kritikpunkt ist der Adressbuchabgleich, wo zum Beispiel Signal irgendwie regelmäßig das Adressbuch, also Hashes von den Telefonnummern zum Server schickt und sich zurückgeben lässt, ob Kontakte existieren, geht bei Telegram erstmal der Klartext hoch, also die Telefonnummern werden einfach hoch zum Server hochgeladen und der Server speichert sich die. Das heißt, es kann zu so Phänomenen kommen, dass du mal dein Telefonbuch mit Telegram abgeglichen hast, Telefonnummern aus deinem persönlichen Adressbuch gelöscht hast, irgendwie mit der Zeit kein Kontakt mehr, Kontakte entfernt, dann aber dieser Kontakt, den du schon gelöscht hast, Telegram beitritt und Telegram informiert dich dann, dass dieser Kontakt aus deiner Vergangenheit jetzt bei Telegram sei und du denkst dir so, ja, Moment mal, okay, den hatte ich mal vor 4 Jahren im Adressbuch, oh, wow, Telegram weiß noch, dass ich den im Adressbuch hatte und auch im Klartext. Also das ist alles, da wird nicht so schön damit umgegangen. Man hat einfach nicht den Eindruck, dass Privacy denen irgendwie ein hohes Gut ist.
Ja, und man kann wohl auch die Telefonnummer sehen von Teilnehmern. Also man muss es bewusst deaktivieren, dass jemand anderes deine Nummer nicht sieht, oder?
Genau, wie du, ich weiß nicht, was das Default-Setting ist, aber ich habe die Einstellung gesehen, es ist möglich, dass du von Gruppenmitgliedern, und diese Channel sind gigantisch, das ist tatsächlich eins der Alleinstellungsmerkmale von Telegram. Diese Gruppengröße ist unfassbar. Ich glaube, da können tausende Leute können in so einer Gruppe drin sein. Das ist auch, warum sich da so viele Leute versammeln und so viele Nachrichten verbreiten. Und naja, das ist jetzt die semantische Ebene. Wir bleiben hier auf der technischen. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren.
Direkt.
Womit habe ich den Satz nochmal angefangen?
Einmal kurz auf der semantischen Ebene, schon ist vorbei.
Genau, du kannst von Gruppenmitgliedern Telefonnummern einsehen, je nachdem, wie es konfiguriert ist. Und es kann gut sein, dass es sogar defaultmäßig eingeschaltet ist, dass deine Nummer in deinem Profil quasi steht. Und dann kannst du da durch die Gruppen, die befüllt sind mit tausend von Mitgliedern, harvesten und da irgendwie Telefonnummern rausgreifen, die nicht konfiguriert haben, dass sie die nicht angezeigt haben wollen. Und ein Detail, was ich echt interessant fand, ich bin über ein Paper gestolpert. Ich würde jetzt voll gerne den Titel nennen.
Du kannst ja danach suchen. Ich habe gerade auch noch was zu erzählen, was ich auch in dem Podcast sehr spannend fand. Und zwar gab es da die Polizei hatte mal Zugriff auf so einen privaten Chat und dann hieß es irgendwie, oh, Telegram, die Krypto ist gebrochen und alles ist total landunter. Und was sie dann gemacht haben, ist, die haben einen von den Leuten, die sie da observiert haben, haben sie ein neues Gerät hinzugefügt und da bekommt man dann wohl eine SMS geschickt und diese SMS haben sie abgefangen und dann waren sie Teil dieses Gruppenchats und konnten dann einfach mitlesen. Also das war für die eine Behörde relativ einfach, in Anführungszeichen, in diesen Chat zu kommen. Das fand ich ganz interessant, wie die das gemacht haben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine SMS ist. Ich glaube, du kriegst einfach auf den Geräten, mit denen du bisher schon in Telegram angemeldet bist, kriegst du einfach eine Nachricht.
Ja.
Oder war es eine SMS?
Ich dachte, es wäre eine SMS, weil die lässt sich ja mit so einem IMSI-Catcher relativ einfach abfangen.
Sowas oder via SS7.
Ja. Genau. Ja.
Ja, also ich habe das Paper gefunden, ist sogar aus Deutschland ein NDSS-Paper von diesem Jahr, also Network and Distributed System Security Symposium 2021 mit dem Titel All the Numbers Are Us, also US Large Scale Abuse of Contact Discovery in Mobile Messengers. Ich will jetzt eigentlich gar nicht auf das ganze Paper eingehen, das ist auch interessant. Vielleicht kurz zusammengefasst, die versuchen, Informationen über Mitglieder bei Messengern zu erlangen, indem sie über Telefonnummern iterieren. Also es ist einmal dann die Frage vom Rate Limiting des Anbieters, aber die konnten für viele Messenger war es irgendwie möglich, für 10% aller möglichen Mobilfunknummern im US-Telefonnummernformat, also mit dem Länderkürzel von US, abzuklopfen, ob die Kontakt sind. Eben genau über diese APIs, wie du Kontakte findest bei den Messengern. Aber das eine Detail, was ich interessant fand, war, dass Telegram sogar Informationen über Nutzer oder Telefonnummern hat, die nicht bei Telegram selber sind. Natürlich, also dadurch, dass der Adressbuch-Upload im Klartext erfolgt, also die Klartext-Telefonnummer, wissen die, wie viele Leute, also auch wenn ich nicht bei Telegram bin, wissen die ja, wie viele Leute nach meiner Telefonnummer anfragen, also wie viele Leute mich im Adressbuch haben. Und tatsächlich ist das sogar ein Wert, den sie wieder zurückgespiegelt haben. Also du lädst dein Adressbuch hoch und dann kriegst du Daten zurück. Und da war dann ein Wert mit in dem JSON quasi, der hieß Importer Count und der ist 0, wenn der Kontakt existiert bei Telegram, also dir ein Telegram-Kontakt zu der Telefonnummer zurückgeliefert wird. Und das ist einfach ein Integer-Wert, der angibt, in wie viel Adressbüchern von hochgeladenen anderen Telegram-Kunden diese Nummer schon mit drin war.
Ist ja also ist verrückt.
Auch, ja, also fand ich voll interessantes Randdetail.
Ja.
Ja, das, ich, ganz ehrlich, es würde mich stark wundern, wenn das bei WhatsApp anders wäre. Mhm. Also, die liefern das wahrscheinlich nicht zurück.
Ja, genau.
Aber
ja,
wenn
ja.
die das nicht auswerten nee, würden, ne?
Klar, also, ganz
ich
klar.
bin mir ziemlich sicher, die haben auch, die machen ziemlich krasse Auswertungen, wer welche Kontakte im Adressbuch haben und dann müssen die sich ja auch kennen und die wissen dann, du bist nicht bei WhatsApp, aber die kennen wahrscheinlich, die Hälfte aller deiner Kontakte und wissen, dass du mit denen in Kontakt stehst, obwohl die quasi nicht wissen, wer du bist, weil du nicht bei WhatsApp bist. Aber bei Telegram, die liefern das halt einfach auch knallhart zurück dann für denjenigen, der anfragt. Das ist, weiß auch nicht.
Zumindest transparent.
Ja, ja, genau, Transparenz. Ja, also das ist halt der Adressbuchabgleich bei Telegram. Auch interessant war die Jurisdiktion, also im Moment gibt Telegram selber den Sitz in Dubai an. Die schreiben selber in ihrem FAQ auf der Homepage, dass die Russland wegen lokaler IT-Regularien verlassen mussten. Und dann sind die irgendwie mal ein bisschen rumgewandert. Und jetzt momentan sind die in Dubai und da offensichtlich ganz happy. Und was das Geschäftsmodell angeht, die waren einfach umsonst. Das wird auch ganz schön in dem Logbuch Netzpolitik Podcast über den Gründer oder die beiden Brüder beschrieben. Die haben viel Geld gemacht mit V-Kontakte damals und haben eigentlich die gesamte Telegram-Entwicklung selber finanziert aus eigenem Vermögen.
Du musst und vielleicht jetzt, kurz sagen, was V-Kontakte ist. Ich kannte es nämlich nicht.
Ja, wird so als das russische Facebook beschrieben, glaube ich, kann man sagen. Haben sie im Logbuch Netzpolitik auch nochmal so beschrieben. Das war auch so ein bisschen so, was ich darüber gehört habe, aber ich kenne es ja auch nicht wirklich. Aber
ist das
war
wohl. Ist das bewusst? Ich habe, als ich das gehört habe, dachte ich, V-Kontakte, das klingt ja wie V-Mann oder also ob das
vielleicht im Russischen was anderes.
Also ich glaube, es heißt auch V-Mann ist dann der Vertrauensmann oder die Vertrauensfrau. Ist vielleicht dann auch okay. Das hat mich irgendwie.
Also irgendwie VK heißt es jetzt, aber irgendwie ehemals V-Kontakte.
Okay. Whatever. Ja, also für so ein Facebook-Pendant. Ja.
Genau. sehr erfolgreich. Also die haben da richtig viel Geld gemacht und an Telegram quasi Pavel Durov heißt der Hauptgründer, sein Bruder ist auch noch mit involviert, hat das wohl sehr lange selber bezahlt, hat aber jetzt ein Announcement gemacht, dass die unabhängig bleiben wollen und dass deswegen auch ein bisschen sustainable werden muss und Geld machen muss. Und jetzt sind sie da irgendwie am Überlegen. Er hatte da irgendwie mal einen Blogpost formuliert oder eine Nachricht in seinem Telegram-Kanal, dass man da jetzt ein bisschen mit Werbung auch machen wird, aber nicht in 1-zu-1-Chats, sondern irgendwie in Gruppen oder irgendwie in ja, in dem ein eigenes Ad-Network irgendwie eingebunden wird. Und ich glaube, ich habe da auch irgendwas mit Kryptowährungen, ist an mir vorbeigescrollt, da soll es Überlegungen geben. Also die fangen jetzt irgendwie an zu monetarisieren. Bisher war das wohl aber ziemlich viel, die bezahlen das einfach und stellen das zur Verfügung. So, wir machen das erstmal groß und dann gucken wir mal weiter. Lizenztechnisch tatsächlich Open Source, GNU, GPL. Ja, also ich finde, Telegram ist so ein bisschen echt so ein Phänomen. Das lässt sich irgendwie nirgends so richtig einordnen und macht so ein bisschen sein ganz eigenes Ding und hat auch ein paar Alleinstellungsmerkmale, muss man auch sagen, von der Benutzbarkeit. Die haben eine super umfangreiche API. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum das früh auch echt populär wurde, auch mit den Gruppen, weil man konnte sich tatsächlich sehr simpel eigene Bots schreiben, die über die API angesteuert werden oder über die API dann eben mit diesen Gruppen interagieren. Und wirklich trivial. Und es gab wirklich irgendwie schon fertige Clients mit Bindings für alle Programmiersprachen dieser Welt irgendwie. Also die haben sich sehr viel Mühe gegeben.
Dass irgendwelche IoT-Bots, so ein bisschen, wo man dann das Licht einschalten konnte und so Sachen.
Zum Beispiel, das irgendwie extensible zu machen über alles Mögliche. Und das ist so einer der Punkte. Dann kamen die auch, glaube ich, ziemlich früh mit diesen Stickern um die Ecke, irgendwie so animierte, mehr als Emojis irgendwie, so optisch ein bisschen mehr. Ja, jetzt wollen sie halt ein bisschen mehr monetarisieren. Es steht wohl auch zur Diskussion, irgendwie Work- oder Team-Features zu bauen, so ein bisschen wie Telegram das macht. Telegram? Oder so Power-User, Threema, sorry. Oder so Power-User-Features. Aber es wird angesagt, was jetzt kostenlos ist, wird auch kostenlos bleiben. Und ja, das Interessanteste ist eigentlich, was daraus geworden ist. Aber da, wie gesagt, das ist so diese politische Ebene, auf die wir ja nicht so viel jetzt eingehen, aber es wird sehr wenig zensiert. Diese Firma ist gar nicht wirklich greifbar, irgendwie auch juristisch oder auch zensurtechnisch. Kann man als Vorteil sehen, kann man auch als Nachteil sehen. Das wird auf jeden Fall sehr umfangreich und sehr schön in der Logbuch-Netzpolitik-Folge diskutiert. Also hier nochmal eine klare Empfehlung.
Für diesen kleinen Nischen-Podcast. Genau. Jo. Ich glaube, jetzt haben wir schon eine ganze Reihe an, ich würde mal sagen, den wichtigsten Krypto-Messengern eigentlich zusammen, zusammengekehrt. Ja? Wir haben von Keybase zu Matrix zu WhatsApp, Threema, Signal und Telegram. Eigentlich haben wir schon wieder relativ viel besprochen. Ja, gibt's noch irgendwas?
Ja, nutzt Signal oder Threema.
Warte mal ganz kurz, ich glaube, ich krieg eine Nachricht. Ah.
Hast ihn gefunden.
Ich habe mein ICQ-Client noch gefunden.
Lange nicht mehr gehört.
Ja,
lange gut, nicht mehr gehört. Ja, das wunderbar.
Ist schon ganz gut eigentlich, ja. Okay, dann würde ich mal sagen, haben wir's für heute. Dann verabschieden wir uns, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.